herzlich willkommen zur Episode 92 unseres Zentralasien-Tour-Podcasts, die wir heute am 30. November 2025 aufnehmen.
Ja, wir sind Belinda und Tizian und sind mit dem Fahrrad in gut 3 Jahren von Karlsruhe nach Australien gefahren. Und vor ein paar Tagen haben wir jetzt Sydney erreicht, wo wir jetzt auch diese Episode gerade aufnehmen. Sydney, das ist unsere letzte Station in Australien und entsprechend wird dies hier unsere 5. und auch letzte Australien-Episode werden.
Als erstes haben wir aber noch 2 kleine Ergänzungen zu unserer letzten Episode hier zu machen. Zum einen hatten wir in der letzten Episode darüber gesprochen, welch hervorragende Infrastruktur der australische Staat seinen Bürgern zur Verfügung stellt, jedenfalls aus unserer Sicht. Also wir hatten da Trinkwasserspender, Picknickplätze, Parks, der günstige ÖPNV in Darwin und in Brisbane genannt und kostenlose Museen und solche Sachen. Jetzt ist uns mittlerweile aufgefallen, dass es in Australien sehr, sehr viele kleine Parks in den Städtchen hier gibt, die entweder Lions Park oder auch Rotary Park heißen. Und da haben wir mal recherchiert, warum das so ist. Es ist jetzt ja nicht unbedingt so, dass Australien für besonders viele Löwen oder so bekannt wären. Und wir haben auch in keinem der Park einen gesehen. Und es hat sich herausgestellt, dass es, da war ich vorher noch nie gehört, einen internationalen Lions Club gibt und auch einen internationalen Rotary Club. Und es sind beides relativ ähnliche, aber voneinander unabhängige Wohltätigkeitsclubs, die beide im frühen 20. Jahrhundert in Chicago, also in den USA, gegründet wurden. Auf der einen Seite haben die halt Elemente von diesen typischen elitären Clubs, das heißt, anfangs waren nur Männer zugelassen und rein kommt man wohl auch bis heute nur, wer von anderen Clubmitgliedern vorgeschlagen wird. Aber das Ziel, das erklärte Ziel, warum diese Clubs überhaupt gegründet wurden, das ist eben Wohltätigkeit. Das heißt, die finanzieren und organisieren zum Beispiel Bildung über Stipendien oder sie finanzieren Umweltschutzprojekte, Gesundheitsvorsorge, alles Mögliche und eben auch Infrastruktur wie zum Beispiel Parkanlagen und die, wenn man dann halt so einen Park finanziert hat als Lions Club, dann wird er halt dann häufig entsprechend nach diesem Club benannt und heißt dann Lions Park oder eben Rotary Park. Sowohl Rotary als auch Lions haben wohl auch durchaus Chapter in Deutschland, aber wie gesagt, ich habe davon noch nie gehört. In Australien, ja, in Australien schon. Und dabei bin ich jetzt hier erstmal 3 Monate. In Deutschland war ich deutlich länger. Das heißt, ich schließe mal daraus, dass die hier in Australien noch ein sehr viel zentralerer Bestandteil der Gesellschaft sind, diese Clubs, als es jetzt irgendwie vielleicht in Deutschland der Fall wäre. Und sie übernehmen eben vielerorts auch Aufgaben, die vielleicht anderswo, vielleicht auch in Deutschland, eher der Staat übernehmen würde und haben dadurch wohl halt schon auch irgendwie einen nicht unerheblichen Beitrag, dass die Infrastruktur in Australien so gut ist, wie sie ist. Generell hatten wir schon auch ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass in Australien das ein relativ verbreitetes Prinzip ist, dass die Zivilgesellschaft den Staat bei seinen Aufgaben schon relativ bedeutsam unterstützt. Zum Beispiel hatten unsere Warm Showers Hosts aus Gordon Vale bei Cairns, das war damals Sue und ihre Familie, die hatten uns schon erzählt, dass sie in einer Art Förderverein für das Krankenhaus von Cairns Mitglied sind. Und ja, in dieser Funktion haben sie halt immer mal wieder solche Fundraising-Events organisiert, insbesondere auch Fahrrad gefahren, haben irgendwelche Touren gemacht und da halt dann irgendwie Spenden gesammelt für das Krankenhaus. Und mit dem Geld, da wurden dann medizinische Geräte angeschafft, die sich, so haben sie es ausgedrückt, so haben sie es dargestellt, dass die sich halt ein Krankenhaus in einer so mittelgroßen Stadt wie Cairns ansonsten wohl nicht leisten könnte.
Ja, 2. Anmerkung zur letzten Episode. Wir haben ja davon geredet, dass in Australien viele Häuser, selbst in Stadtnähe noch, gar nicht an Leitungen angeschlossen sind, sondern ihr eigenes Regenwasser zum Beispiel sammeln und Trinkwasser und Nutzwasser davon nehmen. Da habe ich mich irgendwann dann gefragt, was passiert eigentlich mit dem Abwasser? Denn wenn sie für Frischwasser keine Leitungen legen, dann wahrscheinlich auch nicht fürs Abwasser. Und da haben wir auch mal ein bisschen recherchiert und es ist wohl so, dass die dann auch ihren eigenen Abwassertank haben quasi, wo dann eben jegliches Abwasser, also sogenanntes Grauwasser nennt man das, was von der Dusche kommt oder von der Spüle in der Küche und so, und Blackwater, also Schwarzwasser nennt man das, was vom Klo kommt hier häufig. Und beides kommt dann so ein bisschen mittig in den Abwassertank runtergespült. Und dann ist es so, dass so Öle und Seifen, solche Sachen aufsteigen, weil sie leichter sind und sich eben an der Oberfläche des Abwassertanks, also oben, sammeln. Schwere Dinge hingegen, wie eben menschliche Abfälle vom Klo oder auch Klopapier selber, die setzen sich ab nach unten hin und lagern sich dort an und bilden da so einen Schlamm. Und in der Mitte des Tanks ist dann sozusagen eine Schicht vorgefiltertes Wasser, wo halt eben der schlimmste Dreck schon raus ist, weil er sich entweder abgesetzt hat oder aufgestiegen ist. Und aus dieser Mitte des Tanks geht dann wieder ein Rohr raus, das in eine Art Drainage führt, wo dann das Wasser langsam wieder in die Natur rausgegeben wird, wo es dann eben wiederum natürlich durch Sandschichten, Sedimentschichten und so weiter gefiltert wird, bevor es dann ins Grundwasser kommt.
Na, ob da mal nicht noch das eine oder andere Stückchen aus dem Klo dann drin ist, das würde vielleicht auch erklären, warum teilweise im Outback das Borewater, also das Brunnenwasser, das Grundwasser, das sie hochgepumpt haben, schon manchmal ein bisschen komisch geschmeckt hat.
Ja, ganz so gut wie in einer richtigen Kläranlage wird es wahrscheinlich dadurch nicht gefiltert sein. Außerdem ist es so, dass man diese Abwassertanks dann immer alle paar Jahre mal warten muss, weil eben die Schlammschicht so dick wird, dass man die abpumpen muss. Dann wird also der komplette Abwassertank ausgepumpt und dann wiederum zur nächsten Kläranlage gebracht, was da eben sich abgesetzt hat an Schlamm und Dreck und so weiter. Insofern vielleicht besser als ein Plumpsklo, aber immer noch nicht so gut, wie an der Leitung angeschlossen zu sein.
Das waren jetzt also noch die beiden Anmerkungen zur letzten Episode. Bevor wir jetzt hier so richtig einsteigen mit unserem Bericht, was seit der letzten Episode passiert ist, haben wir noch ein etwas allgemeineres Thema. Und zwar hattest du dich ja, Belinda, lange, lange Zeit doch ziemlich gesträubt und nicht so richtig mit dem Gedanken anfreunden können, dass wir überhaupt nach Australien gehen. Warum das eigentlich nochmal?
Na, in erster Linie ist Australien ja leider berüchtigt dafür, dass einen da alles umbringen will. Also vor allem die Spinnen sind es, die mich da abgeschreckt haben, oder die Schlangen. Aber was es ja auch gibt, was man auch weiß, sind ja auch Krokodile, Haie, Quallen, was man alles so hört. Und dass man in Australien nur einen Schritt geht und schon von irgendwas gebissen wird. Oder verputzt wird, gell? Deswegen wollen wir das jetzt eins nach dem anderen mal durchgehen und schauen, ob an diesen Gerüchten oder diesem Ruf auch wirklich was dran ist. Also fangen wir mal mit dem Größten an, den Krokodilen. Von den Salzwasserkrokodilen, von denen haben wir ja schon in der Timor-Episode erzählt, denn die gibt es tatsächlich nicht nur in Australien, sondern dann eben auch auf ein paar indonesischen Inseln und auch auf Timor. Und die sind ja in der Tat nicht ohne, weil Krokodile tatsächlich aggressiv sind und auch gezielt, oder was heißt, Menschen auch zu deren Beuteschema gehören. Pro Jahr gibt es etwa 2 Krokodilangriffe. Etwa 1/3 davon sind tödlich. Allerdings gibt es die Salzwasserkrokodile nur in der Küstennähe Nordaustraliens, also südlich von Rockhampton. Rockhampton, das liegt jetzt noch 500 Kilometer nördlich von Brisbane, und südlich von diesem Ort ist man eben auch, wenn man sich an der Küste aufhält, safe. Salzwasserkrokodile haben wir aber auch gesagt, die gibt es nicht nur im Salzwasser, sondern gerade in der Regenzeit kommen die auch in den Flüssen ein bisschen weiter landeinwärts. Was es auch noch südlich gibt von Rockhampton, sind Süßwasserkrokodile. Die leben eben nur im Süßwasser. Aber Süßwasserkrokodile, ja, die sind ja scheinbar ganz lieb, wie wir auch vor drei Episoden erzählt haben, als da dieses nette Schild bei Lake Eacham stand, dass man da ruhig schwimmen darf, aber das Krokodil nicht aufschrecken soll.
Dann kommen wir zu den Quallen. Es gibt in den Meeren um Australien herum einige nicht ganz ungefährliche Quallen. Zu nennen ist zum einen die Seewespe, die aus der Klasse der Würfelquallen stammt, und auch die Irukandji-Qualle. Die haben so ungefähr 5 Todesfälle pro Jahr, meist allerdings Kinder. Das heißt, wir wären jetzt vielleicht dann nicht übermäßig gefährdet gewesen, selbst wenn wir mit solchen Quallen in Kontakt gekommen wären. Die gibt es vor allem auch im tropischen Australien, also entlang der Westküste von Australien, nördlich von der Stadt Broome und im Osten von Australien nicht südlicher als Brisbane. Das heißt ja, hier auch wieder, solange man südlich von Brisbane ins Meer geht, braucht man vor diesen Quallen eigentlich keine Angst haben. Und die Hochzeit dieser Quallen ist dann auch in den tropischen Gewässern, vor allem November bis Mai. Das heißt Juni bis Oktober einfach ein bisschen unwahrscheinlicher, dass man da auf Quallen trifft. Und auch wenn sie nicht tödlich sind, also wenn man kein Kind ist oder nicht sonst irgendwie da besonders Pech hat, dann sind die aber trotzdem sehr, sehr schmerzhaft. Also denen möchte man nicht begegnen. Insofern möchte man wahrscheinlich nicht unbedingt ins Meer springen, wenn die da sind, selbst wenn sie jetzt keine tödliche Gefahr darstellen. Und die zweite Quallenart, die noch problematisch ist, ist die sogenannte portugiesische Galeere und gibt auch noch ein paar andere ähnliche Arten, die ähnliche Auswirkungen haben. Die gibt es auch noch deutlich weiter südlich an der Ostküste, also bis Sydney runter und so. Und die sind auch durchaus sehr schmerzhaft, aber halt für einen gesunden Erwachsenen so gut wie nie tödlich. Also höchstens unangenehm, aber nicht wirklich gefährlich.
Kommen wir zu den Haien. Also ja, es gibt Haie. Aber da gibt es auch nur so 1 bis 2 tödliche Angriffe pro Jahr. Und sowohl bei den Haien als auch bei den Quallen haben unsere Warm Showers Host immer gesagt, ja, sie würden auch südlich von Brisbane an irgendwelchen einsamen, abgelegenen Stränden ohne große Bedenken baden, wenn da jetzt keine Schilder explizit davor warnen würden, dass da jetzt Haie oder Quallen vor Ort sind.
Relevanter für uns, wenn wir da im Outback Wildzelten und so, sind dann vielleicht schon eher die Schlangen. Es gibt in Australien knapp 200 Schlangenarten, von denen ungefähr 100 giftig sind. Das ist auf jeden Fall im Vergleich zu anderen Kontinenten ein sehr hoher Anteil an Schlangenarten. Also quasi, wenn man eine zufällige Schlange trifft, ist die Wahrscheinlichkeit in Australien deutlich größer, dass sie giftig ist als anderswo. Aber insgesamt sind trotzdem nur 12 Arten wirklich potenziell tödlich. Und letztlich gibt es auch hier wieder so 1 bis 2 Todesfälle pro Jahr wegen Schlangenbissen, was auch einfach darin liegt, dass halt die Leute in Australien einfach wissen, wie man damit umgeht. Das heißt, da gibt es ein hohes Niveau an Aufklärung. Was man eben machen sollte, ist, wenn man in Arme oder Beine gebissen wird, dass man dann einen Druckverband direkt oberhalb des Bisses anlegt und dann auch irgendwie die Binde oder so quasi bis zur Schulter oder bis zur Leiste hochwickelt. Geht nicht darum, das Blut abzuschnüren, sondern irgendwie, dass sich es in der Lymphe oder so nicht ausbreitet. Das heißt, man soll es auch nicht zu fest machen, irgendwie so, aber informiert euch da nochmal, bevor ihr nach Australien kommt, für die medizinischen Details. Es gibt wohl auch entsprechende Schlangenkits, Snake-Kits, Erste-Hilfe-Sets für Schlangenbisse quasi, die man dann bei längeren Aufenthalten im Outback auch dabei haben sollte. Hatten wir allerdings nicht. Und ja, wir wurden halt einfach nicht gebissen. Wir haben halt einfach ein bisschen aufgepasst. Wenn man dann gebissen wird, soll man einen Notruf wählen. In Australien übrigens 000. Und dann wird wohl im Krankenhaus schnell einen Test gemacht, welches Gift das jetzt genau war. Das heißt, man muss wohl auch kein Foto noch machen von der Schlange, damit man irgendwie den Ärzten sagen kann, welche Schlangenart das genau war, sondern das finden die dann im Krankenhaus schon irgendwie raus. Und dann gibt es eigentlich quasi, so wie ich das verstanden habe, für alle Schlangengifte mehr oder weniger auch ein Gegengift, die in Australien überall in den Krankenhäusern verfügbar gehalten werden. Und aufgrund dieser ganzen Maßnahmen, dieser ganzen Infrastruktur gibt es eben dann letztlich nur 1 bis 2 Todesfälle pro Jahr. Also auch alles halb so wild.
Ja, was ich vielleicht noch dazu sagen würde, auch wenn es vielleicht bekannt ist, ich meine, diese Gifte, die die Schlangen da einspeisen, das sind ja alles Nervengifte und das Gefährliche daran ist, dass die halt Lähmungen verursachen und das wird dann gefährlich, wenn es zum Herz kommt oder zu der Lunge. Und Nervengifte, ja, das ist auch das, was die gefährlichen Spinnen einem einschleusen, wenn sie einen beißen. Aber ganz zu meiner Beruhigung, weil ich ja vor allem vor Spinnenangst hatte, es gibt tatsächlich im Prinzip nur 2 wirklich gefährliche, also möglicherweise tödliche Spinnenarten in Australien. Einmal ist das die Sydney-Trichternetzspinne, die vielleicht ein bisschen gruselig auf den ersten Blick aussieht, also auf Fotos vor allem, weil sie aussieht wie eine Vogelspinne, aber eigentlich nur so 4 cm groß ist. Ziemlich schwarz ist der Körper auch, so ein bisschen schwarz glänzend. Und die lebt tatsächlich häufig da, wo Menschen leben, also in Gebäuden, gerade, weiß nicht, Garagen, Kellern oder sowas. Und die gilt dann auch tatsächlich als relativ aggressiv. Also wenn man irgendwie ihr Netz berührt oder sowas, dann beißt die gerne mal. Und das Gift ist eben entsprechend potenziell tödlich. Da gibt es so 30 bis 40 Bisse pro Jahr. Seit 1927 gibt es aber trotzdem nur, in Anführungsstrichen, 13 Tote. Denn seit der Entwicklung des Gegengifts 1981 gibt es gar keine Toten mehr, ja, weil ja das Spinnengift sich, soweit ich weiß, auch nicht so schnell ausbreitet wie jetzt manche Schlangengifte, und dadurch hat man vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit, um sich rechtzeitig das Gegengift zu holen. Dann die andere gefährliche Spinne, das ist die Rotrückenspinne. Sagt einem vielleicht mehr was unter dem Begriff der schwarzen Witwe. Den kennt man vielleicht eher. Also das ist eine sehr kleine, 1 Zentimeter große Spinne. Und auf dem kugelrunden schwarzen Hinterleib, da ist so eine rote Zeichnung drauf. Sie gehört zur Gattung der echten Witwen. Von denen gibt es allerdings 34 Arten und davon sind nur 5 gefährlich. Und ja, die nennt man eben die schwarzen Witwen. Und tatsächlich leben 3 dieser Arten, dieser schwarzen Witwen, in Nordamerika. Eine gibt es auch in Eurasien. Aber kennt man in Deutschland vielleicht trotzdem nicht so, weil sie nur in den warmen Regionen vorkommt, also in Europa eben nur am Mittelmeer. Und ja, die 5. Art der schwarzen Witwen, das ist eben die australische Rotrückenspinne. Ja, und so eine Rotrückenspinne haben wir tatsächlich auch mal in echt gesehen, nämlich bei unserem ersten Zeltplatz hinter dem Northern Rivers Rail Trail, von dem wir ja am Ende der letzten Episode erzählt haben. Hat genau diese Spinne nämlich über Nacht ein Netz in meinem Ortlieb-Packsack gebaut. Also den lagere ich ja immer draußen vorm Zelt und der wird ja so gerollt, der Verschluss. Und in dieser Rolle hat sie sich auch so ein kleines röhrenförmiges Netz gesponnen und saß da dann ganz harmlos drin. Ja, den Biss selbst dieser Spinne, den merkt man wohl kaum. Aber es folgen heftige Bauchschmerzen, Krämpfe und gegebenenfalls eben Lähmungen, die dann 12 Stunden anhalten. Und gefährlich wird es eben dann, wenn die Atemmuskeln auch von den Lähmungen betroffen sind. Ja, wir haben die Spinne, die da an meinem Packsack saß, dann ganz vorsichtig mit einem langen Stock ja erstmal draufkrabbeln lassen und dann ein Stück entfernt wieder ausgesetzt. Die hat uns nichts getan. Insgesamt wird wohl auch 300 bis 400 Mal pro Jahr ein entsprechendes Gegengift gegen das Gift der Rotrückenspinne verabreicht. Aber insgesamt sind nur 13 Todesfälle von dieser Spinne überhaupt gesichert dokumentiert. Also ja, in den meisten Fällen ist der Biss auch nicht tödlich und selbst wenn das gewesen wäre, kann man wohl rechtzeitig das Gegengift dann bekommen. Die lebt eben auch, wie die andere Spinne, eher so in Küstennähe und da ist es ja dann auch nicht so weit zum nächsten Krankenhaus.
Und das heißt jetzt, wenn du da mal ein Fazit ziehst, würdest du jetzt insgesamt sagen, dass deine Bedenken und Sorgen im Vorfeld vor Australien gerechtfertigt waren?
Naja, ich hatte ja vor allem auch insgesamt Panik vor den Spinnen und auch wenn die nicht so giftig oder zumindest nicht tödlich sind, es gibt hier schon echt große Spinnen und die machen einem dann zwar nichts, aber die sind schon auch echt erschreckend, wenn man die sieht. Und auch wenn die nichts tun, ist es trotzdem sehr erschreckend, wenn da einfach eine handtellergroße Spinne plötzlich vorm Zelt sitzt, wenn man aufmacht. Das ist durchaus schon 1 oder 2 Mal passiert. Ja, ansonsten muss man halt vorbereitet sein und schauen, gerade bei den Schlangen, dass man eben sich rechtzeitig ankündigt. Ich weiß gar nicht, ob du es vorhin erwähnt hattest, aber die Schlangen sind ja auch überhaupt nicht aggressiv, sondern total scheu. Und das heißt, wenn man zum Beispiel stapfend durchs Gras läuft, heißt es, dass die Vibrationen die Schlangen dann erschrecken oder sie ihnen die Zeit und die Möglichkeit geben, sich dann selber auch zurückzuziehen, bevor man ihnen zu nahe kommen kann. Was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum wir bisher auch noch keine einzige Schlange beim Zelten oder so gesehen haben, sondern wenn, dann nur über die Straße huschen.
Ja, oder du vermeidest es halt allgemein, besonders durchs hohe Gras zu laufen, oder? Das haben wir ja auch irgendwie versucht, nur wenn es wirklich unbedingt nötig ist, halt einfach zu machen. Da haben wir schon ein bisschen drauf geguckt, als wir da im Outback waren oder auch jetzt hier noch, würden wir das definitiv machen. Und man muss natürlich auch sagen, es gibt jetzt abgesehen von den beiden Spinnen, die wir jetzt hier genannt haben, schon auch noch ein paar, die zumindest mal schmerzhaft wären, wenn sie dich beißen würden. Ne? Also, oder vielleicht auch bei den, ich meine, ne, 12 Schlangen sind tödlich, aber man möchte ja auch von den anderen nicht unbedingt gebissen werden und so. Also das heißt, so dass es mal weh tut, da ist es dann vielleicht, kommt dann schon häufiger vor als ein bis zweimal pro Jahr, wie wir jetzt bei den ganzen einzelnen Tieren so immer so die Todesfälle hatten, aber es ist halt immer noch extrem unwahrscheinlich letztlich. Und ich meine, letztlich muss man ja auch sagen, dass halt so andere Sachen, die woanders problematisch sind, wie Malaria, Denguefieber, okay, vielleicht hast du die noch ganz im Norden, im tropischen Norden von Australien ein bisschen, aber also man muss ja auch damit ein bisschen aufwiegen, oder von mir aus auch Durchfallerkrankungen. Die sind halt viel wahrscheinlicher in anderen Gebieten der Erde, und da ist es halt in Australien vergleichsweise sicher, und das wiegt dann halt auch so eine mini kleine Wahrscheinlichkeit, dass man mal von einer Spinne tödlich gebissen wird, also auch irgendwie auf, oder?
Ja, Mückenstiche sind hier weniger gefährlich, das stimmt wohl. Was wir übrigens jetzt weggelassen haben hier, was aber auch gefährlich sein kann, ist eben diese Paralysezecke, weil wir von der ja schon in der vorletzten Episode erzählt haben. Die kann auch noch in seltenen Fällen tödlich sein. Apropos schmerzhaft übrigens, da gab es diese Ameisen. Die haben auch echt einen schmerzhaften Biss drauf hier in Australien, aber sind wohl auch nicht gefährlich. Tut nur sau weh. Aber davon, von Ameisen wurde ich wahrscheinlich am häufigsten gebissen in Australien.
Ja, die waren vor allem auch ein Thema im Outback, oder? Da war immer, wenn wir da gezeltet haben, immer wahnsinnig viele Ameisen irgendwie immer unterwegs. Und auch ganz verschiedene Arten, große, kleine, braune, schwarze, rote. Wahnsinn. Das ist jetzt hier an der Küste nicht mehr so krass, finde ich. Also natürlich gibt es hier noch Ameisen, aber nicht mehr als in Deutschland. Und im Outback gab es deutlich mehr, hatte ich irgendwie das Gefühl, als in Deutschland.
Ja, also letztes Mal haben wir ja aufgehört beim Northern Rivers Rail Trail, der in Casino geendet hatte. Und danach sind wir ja dann eben in diesem Hinterland irgendwo zwischen Outback und Küste lang gefahren. Und im Grunde ist es auch genau so gewesen dort. Also ich fand, es war so ein bisschen Mini-Outback. Also irgendwie war die Landschaft ehrlich. Also es war wieder so, man ist so durch Eukalyptuswälder gefahren oftmals. Ein paar andere Bäume schon auch dabei. Und dann waren da immer so Grundstücke links und rechts oftmals und eingezäunt wieder mal Rinder dahinter und sowas. Aber es war alles viel grüner als im Outback. Und die Grundstücke waren alle viel kleiner, irgendwie nur noch so 1-2 Kilometer groß. Und die Leute haben andererseits aber wieder häufiger gegrüßt im Gegensatz zur Küste, und es war nicht mehr so viel los auf den Straßen. Also wie so eine Art, ja, kleines Outback, was aber bequemer ist, weil es grüner ist und weil es immer wieder eine kleine Stadt gibt, wo man das einkaufen kann. So hat es sich ein bisschen angefühlt.
Also immer wieder heißt halt alle 100 Kilometer statt allen 400 Kilometern, so wie es im Outback noch der Fall war. Also jetzt nicht so wie in Deutschland alle 5 Kilometer.
Ja, wie es aber sowohl im Outback als auch hier war, ist, dass man die Einfahrten der Leute immer schön erkannt hat an ihren Briefkästen, die dann immer eben vorne an der Straße stehen, obwohl ihr Haus irgendwie 100 oder was weiß ich, im Outback wahrscheinlich sogar ein paar Kilometer weiter die Straße lang waren. Und ganz am Anfang, als wir in Australien da eben losgefahren sind, da habe ich gar nicht so richtig erkannt, ob das wirklich Briefkästen sein sollen, weil die schon sehr speziell hier aussehen in Australien. Also weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Da ist dann mal einfach so ein Kasten, also so ein...
Die sind einfach sehr künstlerisch individuell gestaltet und häufig irgendwie aus alten Ölfässern oder so, die sie dann neu schön irgendwie rot gestrichen haben, oder alten Milchkannen. Teilweise hat man auch alte Milchkannen, die dann an einer Kette an einem alten Pflug aufgehängt waren und so. Also man hat da quasi so einfach so ein bisschen geschaut, was habe ich noch in meinem alten Schuppen an Gerümpel. Und was kann ich da irgendwie benutzen, um mir irgendwie einen Briefkasten zusammenzubauen? Aber man hat das dann immer schön irgendwie künstlerisch attraktiv gemacht, indem man es wirklich nochmal neu gestrichen hat. Und also es ist eigentlich wirklich abwechslungsreich, wenn man da dran vorbeifährt. Und dann gibt es ja teilweise sogar irgendwelche, dass sie da irgendwie dann halt so Pferdeskulpturen aus ihrem Altschrott oder so da noch dann zusammengeschweißt haben, wo dann auch irgendwie die Öffnung für den Briefkasten ist oder so, aber sieht halt so ein bisschen aus wie so ein Pferd. Und also ganz verschiedene Sachen so. Kaum einer ist wie der andere auch. Das ist echt ganz cool, wie in so einem Briefkastenmuseum, nur dass man halt von einem Exponat zum nächsten immer 2 Kilometer entlang fahren muss, weil so weit liegen die Grundstücke auseinander.
Ja, wir haben auch mal ein paar Bilder davon gemacht und eine Collage draus gemacht, die wir eben in die Bildergalerie auf unserer Episodenseite gestellt haben. Und es waren jetzt nicht irgendwie die allerspeziellsten, hübschesten Briefkästen, sondern ja, ganz normale, wie sie halt zwar einzigartig sind, aber schon auch im Grunde fast vor jeder Einfahrt stehen.
Ja, und dann am Abend des Tages, wo wir morgens da die Rotrückenspinne in deinem Ortliebsack oder an deinem Ortliebsack entdeckt haben, sind wir dann noch durch Grafton, durch die Stadt Grafton gekommen und dann abends dann noch auch aus Grafton wieder rausgefahren und wollten dann da irgendwie hinter der Stadt Wildzelten, war dann aber ein bisschen schwierig, weil da wirklich nur ein Grundstück am nächsten war, alles eingezäunt und ja, weiß ich nicht, da jetzt neben der Straße sich irgendwie hinzustellen, war auch irgendwie ein bisschen schwierig, weil der Platz zwischen Straße und Zaun dann doch ein bisschen begrenzt war. Und dann kam noch dazu, dass auch noch ein Gewitter im Anmarsch war. Das heißt, wir hatten dann auch noch irgendwie etwas Zeitdruck, jetzt auch wirklich möglichst schnell was zu finden und konnten nicht noch ein bisschen rumfahren und suchen, bis wir was halbwegs Vernünftiges gefunden haben. Und wir haben uns dann letztlich angesichts der dunklen Wolken, die da herankamen, entschieden, einfach mal bei Anwohnern zu fragen, ob wir da irgendwo auf dem Grundstück zelten dürfen. Und es hat auch sofort funktioniert. Also wir haben bei Karl und Cindy gefragt, auch ein älteres Ehepaar, das da auf dem Land außerhalb von Grafton da so eine Art Bauernhof oder so hat, ich weiß es nicht, mit großer Scheune und so weiter. Und dann stand da auch ein Pickup unterm Garagenvordach und den hat Karl dann extra zur Seite gefahren, damit wir dann auch unter dem Dach unser Zelt aufstellen konnten und so dann geschützt waren vorm Regen. Also da auch, ja, super nett. Was wir am Abend dann noch so ein bisschen, so hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ja, er hilft jetzt halt, aber jetzt so richtig herzlich war Karl nicht unbedingt. Aber dann kam Cindy irgendwann dazu und die war super, super nett. Und am nächsten Morgen haben sie uns dann auch zum Frühstück ins Haus eingeladen. Gab es einen Kaffee und halt irgendwie Toast mit Marmelade und was weiß ich alles. Und da war Karl dann, war so ein bisschen krummelig, aber war dann schon auch irgendwie, hat dann manchmal so ein paar humorvolle Sprüche abgegeben, wo man erstmal irgendwie dachte, meint er das jetzt ernst oder so, aber ich glaube, er hat es dann schon immer als Scherz gemeint. Weißt du noch ein Beispiel?
Ja, zum Beispiel haben sie erzählt, dass ihre Kinder, also ihre erwachsenen Kinder auf ihrem Grundstück Campern gegen Geld anbieten, dass sie da stehen und campen dürfen. Und dann meinte er so, they must be more clever than us, weil sie uns halt im Grunde kostenlos haben da zelten lassen, aber das hat er nur scherzhaft gemeint. Ja, ich habe irgendwie den Eindruck, dass viele australische Männer diesen Alters irgendwie erst ein bisschen so grummelig wirken und dann aber trotzdem ganz nett sind hinter ihrer Grummeligkeit. Das ist mir jetzt schon öfter so vorgekommen, dass ich am Anfang dachte, sind aber nicht nett oder die wollen uns jetzt hier nicht helfen oder sonst was. Aber in Wirklichkeit waren sie ganz nett, aber waren trotzdem bis zum Ende hin so grummelig oder haben bis zum Ende hin so grummelig gewirkt nach außen. Aber war klar, dass sie eigentlich nett sind und einem helfen. Vielleicht ist das so eine australische Sache.
Wir hatten in der nächsten Nacht mal wieder einen Warm Showers Host. In dem Fall war das Jack und seine Freundin Mafalda. Und das war auch eine ganz besondere Warm Showers Erfahrung, würde ich sagen. Die beiden waren super nett und haben uns da in ihr Häuschen eingeladen. Und da haben wir dann vor Ort, da haben wir dann sogar einen Ruhetag gemacht. Und an dem Ruhetag vor Ort haben wir da einen Einspiel aufgenommen, wo wir beschrieben haben, wie das da so war.
Willkommen in Kangaroo Creek. Wir haben uns aufgrund von Warm Showers mal wieder für einen kleinen Umweg entschieden und sind südlich von Grafton dann die Kangaroo Creek Road hineingefahren, die einem kleinen Fluss folgt. Und wo immer für australische Verhältnisse kleine Grundstücke neben der Straße liegen, sage ich mal, also 1 Kilometer lange Grundstücke vielleicht, 1/2 Kilometer lang teilweise, wo dann Leute ein schönes Landhaus haben, manche auch Rinderzucht haben. Und da sind wir reingefahren, weil dann Pin auf Warm Showers war von jemandem, der geschrieben hat, ja, er wohnt eigentlich in Byron Bay, also an der Küste, aber er hat noch ein großes Grundstück hier in the middle of nowhere quasi, großes Conservation Property. Und ja, den haben wir angeschrieben und dann konnten wir vorbeikommen. Und hier stehen wir jetzt auf diesem Grundstück und ja, es ist wirklich ein sehr schönes, großes Grundstück, nicht irgendwie von Rindern voll
gekackt.
Sondern es wächst hier halt ganz natürlich der Wald auf dem Großteil des Grundstücks. Das erstreckt sich, also weiß ich nicht, wahrscheinlich schon 1 Kilometer in jede Richtung. Wir haben es nicht ganz abgelaufen bisher.
Ja, er meinte ja, wenn man da dann hinten den Weg in den Wald reingeht und so, dann kann man bis hoch zur Bergkante an das Ende des Grundstücks laufen. Und wir waren gestern noch in die andere Richtung ein Stück gelaufen, da geht es dann runter bis zum Fluss. aber quasi wir stehen jetzt hier mehr oder weniger so im Garten des Grundstücks, wo der Rasen gemäht ist. Und auch das ist schon wahrscheinlich 10 bis 20 Mal so groß von der Fläche wie mein Grundstück von meinen Eltern zu Hause, was in Deutschland so üblich ist. Aber das ist im Prinzip nur der Bruchteil, der als Garten hergerichtet ist. Und alles andere, was aber auch noch zum Grundstück gehört, ist halt Wald.
Genau, und hier in diesem Herzstück des Grundstücks ist eben dieses hergerichtete Stück Garten und ein Wohnhaus, relativ altes Wohnhaus. Und hier, ja, kommt jetzt Jack und seine Freundin Mafalda immer am Wochenende hin. Also es ist wohl so, das ist das Grundstück seiner Großeltern, die vermutlich nicht mehr leben. Und er hat es dann jetzt wohl geerbt und er versucht es wieder herzurichten so ein bisschen. Also es ist alles, sieht so ein bisschen teilweise verfallen aus. Und sie haben in der Küche auch einen riesen Leinwand, wo sie hinstehen haben, was man alles noch zu tun hat, teilweise abgehakt, irgendwie Dach nochmal aufmachen und wieder schließen, dicht oder solche Sachen. Und genau, sie sind da am Arbeiten und ja, wollen sich das Häuschen als Wochenendhaus wahrscheinlich oder so hübsch machen.
Aber es gibt alles, was ein Radfahrerherz begehrt. Es gibt heißes Wasser für eine Dusche, es gibt ein Badezimmer. Sie haben, glaube ich, irgendwie 3 Bedrooms, hat er auch geschrieben auf der Wurmschauer-Seite. Einen benutzen sie halt selber, das ist dann im ersten Stock. Aber unten gibt es halt auch noch 2, da konnten wir dann einen davon haben. Eine Küche, ja, alles, was man braucht. Es gibt WLAN über Starlink. Man hat hier kein mobiles Netz. Aber in Australien haben wir schon öfter, 1-2 Mal jedenfalls schon mal gesehen, dass halt hier Starlink tatsächlich genutzt wird, um WLAN im entfernten Gegenden zu bekommen. Wir haben mal einen getroffen im Outback, so ein Camper, der hatte Starlink auf dem Dach, so eine Starlink-Antenne quasi dann. Und damit kann er sich dann WLAN ins Auto machen, überall im Outback, wo er ist. Muss man sich das Gerät kaufen und dann halt irgendwie noch ein entsprechendes Abo. Dann geht es und dann hat man überall Internet und so hier eben auch. Vorhin bin ich da auch noch nie so richtig in Kontakt damit gekommen, aber hier wird das schon aktiv genutzt.
Ja, und sonst, wenn man sich das verfallene Haus so wegdenkt, das ist wirklich richtig hübsch. Also das erste Stock ist eigentlich nur so 1 oder 2 Zimmer, die oben noch so eine Terrasse drauf oder eine Veranda dann vorne dran haben, wo man schön über das Grundstück schauen kann. Dahinter ist nochmal eine riesige Garage, wo aller Gerümpel gerade rumsteht, aber wo halt auch alles dabei ist an Werkzeug. Und er hat geschrieben, there's enough stuff to build a house or repair your bicycles. Also da haben wir auch ein bisschen Fahrradarbeit gemacht.
Ja, mein Steuersatz mal wieder ein bisschen gefettet, der hat ein bisschen komische Geräusche gemacht, vor allem, das war eigentlich vor allem das, was wir gemacht haben. Er hat auch so ein bisschen Grease, Lager, Kugellager Grease, also Kugellagerfett da für uns.
Und in der Küche stehen dann halt auch noch so ein paar Lebensmittel, die Motten angegriffen haben von früher rum, an denen wir uns auch bedienen durften, aber sie haben auch gekocht am ersten Abend für uns.
Was, Moment, wir durften uns an den von Motten befallenen Lebensmitteln bedienen? Wie genau? Sollen wir die Motten mitessen oder was?
Nee, aber sie haben uns gewarnt, wir können da zwar alles nehmen, aber es könnte da schon was drin leben. Also guckt einfach genau hin. Und eben am ersten Abend haben sie auch was für uns gekocht. War auch lecker, sind wir dann zusammen draußen gesessen.
Was gab's denn?
Ja, eine fancy Vorspeise mit Ziegenkäse und Walnüssen gefüllte Champignons und dann Kartoffeln und so Hähnchenschlägel im Backofen. Ja, und jetzt haben wir so ein bisschen das Haus beschrieben, aber das eigentlich Hübsche an dem Ganzen ist eben der Garten. Und zwar, gut, wie gesagt, da wo die Bäume wachsen, sieht halt so aus wie sonst überall im Grunde in Australien, wo die Bäume wachsen. Aber der hergerichtete Garten ist halt auch besonders hübsch. Da steht ein Jacaranda-Tree, der da gerade in der Blüte steht und seine Blüten auch auf den Boden verliert, sodass da ein violettes Bett im Grunde um den Baum ist. Und ja, besonders hübsch ist, dass da auch die Kängurus dann kommen und sich an den Blüten bedienen teilweise. Vor allem ein Känguru, das scheinbar schon einen Namen hat, Polly, das schon sehr lange hier quasi auf dem Grundstück lebt und sich an die Menschen hier auch gewöhnt hat und deswegen sich sicher fühlt und immer wieder zurückkommt, wenn sie neue Kinder austrägt. Hatte auch gerade wohl was im Beutel. Ja. Und da kann man vor allem eben aus dem Haus raus dann auch oder eben vom Garten aus die Kängurus beobachten, wie sie hier morgens und abends oder über den Tag verteilt rumhüpfen. Und natürlich auch einen Haufen anderer Tiere und die Vögel hören, wie ihr vielleicht schon im Hintergrund gehört habt, gerade morgens zu Sonnenaufgang. Also ja, auf jeden Fall ein hübscher Ort, um ein bisschen zu entspannen und auszuruhen. sowohl für die am Wochenende als auch für uns jetzt hier zwischendurch mal für einen Ruhetag.
Ja, wir sind am Sonntag angekommen, das heißt, da waren die auch da. Da haben wir dann eben zusammen Abend gegessen, aber die sind dann am Montag im Prinzip wieder zurück nach Byron Bay gefahren und dann haben wir gesagt, komm, lass doch kurzerhand mal ein, zwei Ruhetage hier machen und das Ganze genießen. Sie haben gesagt, bleibt so lange ihr wollt. Das Haus ist eh da. Also könnt ihr auch drin wohnen, wenn ihr wollt. Und ja, wir haben jetzt eigentlich nicht so unendlich viel Zeit, weil wir den Flug nach Neuseeland schon gebucht haben, aber die Zeit haben wir uns dann doch mal genommen, weil es wirklich, wirklich wunderschön ist. Und ich meine, Conservation Property heißt eben, das heißt, ich weiß nicht, vielleicht nochmal explizit sagen, also so haben wir das jetzt jedenfalls verstanden, dass es seine Großeltern schon irgendwie einen Vertrag abgeschlossen haben mit der Regierung, dass sie eben den Wald wachsen lassen, wie er halt von Natur aus wächst und eben keine Rinderzucht und Landwirtschaft hier so betreiben. Und ich gehe mal davon aus, sonst bräuchten wir keinen Vertrag, kriegen sie vielleicht auch ein bisschen finanzielle Unterstützung dann dafür, weiß ich nicht genau. Aber ja, dadurch ist hier halt alles sehr natürlich und ja, und dann der ganze Luxus, den man hier hat, haben wir auch schon aufgezählt. Absolut. Der perfekte Platz für ein Wurmschauhaus. Das Einzige ist halt, dass der Supermarkt weit weg ist und man sich halt in Grafton schon eindecken muss für die ganze Zeit hier.
Und dass man halt eben diese Straße reinfahren musste, jetzt wahrscheinlich nicht direkt auf irgendeines Radfahrers Route liegt. Nach zwei Ruhetagen dann am Kangaroo River, es waren nämlich zwei, nicht nur ein Ruhetag, wie du vom Einspieler gesagt hast, ja, da ging es für uns nochmal in die Berge. In 90 Kilometern Strecke ging es hoch auf 1350 Meter über dem Meeresspiegel. Das klingt jetzt erstmal nicht sehr steil und wenn man das durchrechnet, ist es auch nicht steil, aber brutto, nicht netto, waren es dann eben doch 2500 Höhenmeter bergauf, dann zwischendurch natürlich auch noch viel bergab wieder, wie es halt so ist in Australien scheinbar. Irgendwie geht es nicht irgendwie mal gemächlich hoch, sondern hoch und runter und hoch und runter. Und es geht auch nicht flach, sondern hoch und runter, wenn man nicht an der Küste fährt. Wir haben dann anderthalb Tage bis zum höchsten Punkt gebraucht. Aber ja, bis auf die ganzen Steigungen waren die Bedingungen eigentlich ganz gut. Also wir hatten super Wetter, blauer Himmel, aber es war nicht zu heiß. Also es waren endlich mal richtig angenehme Temperaturen, so um die 20 Grad, würde ich sagen, mittags. Und ja, die Straße war gut asphaltiert, aber eine Landstraße ohne viel Verkehr. Insofern konnte man auch ganz angenehm hochfahren, auch wenn es mal steiler war und mal langsamer war.
Ja, und die Landschaft, die war ähnlich hübsch, würde ich sagen, wie so ein deutsches Mittel. Gebirge. Also es war wirklich sehr, sehr grün, sehr viel Wald auch. Klar, ich meine, die einzelnen Baumarten sind schon andere als jetzt bei uns im Schwarzwald zu Hause in Deutschland. Aber gerade wenn man dann so in die Ferne über die Hügel und die Berge schaut, dann sieht man den Unterschied jetzt nicht mehr so sehr, dass das jetzt eine andere Baumart ist. Aber auf dieser Entfernung kann man das ja nicht erkennen. Und dann sah das schon irgendwie sehr ähnlich aus, wie wir das von zu Hause aus auch so ein bisschen kennen. Zwischen den Wäldern gab es dann auch viele saftig grüne Kuhwiesen, wo dann die Kühe drauf standen und gegrast haben. Aber natürlich gibt es schon einen Unterschied im Vergleich zu Deutschland und zum Schwarzwald. Wir haben es im Prinzip ja vorher auch schon angedeutet, das Mittelgebirge hier, das ist ja im Prinzip ein Mittelgebirge mit 1350 Metern, denke ich mal. Das Mittelgebirge hier ist deutlich und spürbar dünner besiedelt als jetzt auch der Schwarzwald. Und ich denke jetzt mal, der Schwarzwald ist jetzt wahrscheinlich auch schon nicht die dicht besiedelste Region in Deutschland, aber hier ist es schon nochmal auf einem ganz anderen Level. Also über diese 90 Kilometer, die wir da quasi da bergauf gefahren sind die ganze Zeit, da ist man wirklich nur vereinzelt mal an ein paar Höfen am Wegesrand vorbeigekommen. Und es gab, glaube ich, ein Dorf, das war aber wirklich ein sehr kleines Dorf, also das kann man eigentlich kaum Dorf nennen, das waren vielleicht 5 Häuser oder so. Und ja, das ist halt selbst hier jetzt im vergleichsweise dicht besiedelten, relativ fruchtbaren und küstennahen New South Wales ist die Bevölkerungsdichte einfach nicht mit Deutschland zu vergleichen, auch nicht mit dem ländlichen Deutschland. Also New South Wales ist mehr als doppelt so groß wie Deutschland, hat aber nur 8 Millionen Einwohner und von denen wohnen dann auch noch 5,5 Millionen konzentriert in Sydney. Das heißt, ja, weiß ich nicht, auch wenn man jetzt mal annehmen würde, dass diese 8 Millionen Einwohner, dass die halt alle nur im östlichsten Drittel entlang der Küste wohnen, wo wir uns jetzt ja hier mehr oder weniger befinden und wo die Fruchtbarkeit des Landes vielleicht auch grob mit Deutschland vergleichbar ist, da wäre die Bevölkerungsdichte in Deutschland immer noch mehr als 7-mal so groß wie hier in diesem östlichsten Drittel von New South Wales, im bevölkerungsdichtesten Drittel von New South Wales. Und ja, das ist halt schon beeindruckend. Also, ja, wie wir es vorher gesagt haben, du fährst halt trotzdem irgendwie 100 Kilometer von einer Einkaufsmöglichkeit zum nächsten. Was aber natürlich großartig ist mit dem Fahrrad, weil das ist quasi die perfekte Distanz zwischen zwei Einkaufsmöglichkeiten und dazwischen hat man nur Natur. Also besser geht es eigentlich fast nicht. Insofern war das durchaus sehr angenehm. Und ja, auch die Fauna ist natürlich unterschiedlich als jetzt im Vergleich zu Deutschland. Bei dem Aufstieg da in dieses Mittelgebirge da hinter Grafton, da waren besonders auffällig die vielen Pennantsittiche, die wir da gesehen haben, mit ihren purpurroten Körpern und schwarz-violetten Flügeln. Die haben wir da zum ersten Mal gesehen, aber die gab es da echt viele, überall. Also alle paar Kilometer oder so hat man 2, 3 da neben der Straße gesehen und so, wie sie in den Bäumen saßen und rumgeflogen sind. Sind relativ schwierig zu fotografieren, weil sie meistens ja recht scheu sind und wegfliegen, bevor man ihnen so nahe kommen konnte, dass man sie hätte fotografieren können, leider. Deswegen weiß ich gar nicht, ob wir ein gescheites Foto davon machen können, aber ihr könnt ja Pennantsittich googeln, dann wisst ihr, wie sie aussehen.
Am Wegesrand gab es auch noch zwei besondere Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Erstens die Ebor Falls. Das sind so breite, mehrstufige Wasserfälle, die von so Basaltsäulen umgeben sind, wie wir sie erstmals und auch zuletzt eigentlich vor langer Zeit in Gani in Armenien gesehen hatten. Müsst ihr also nochmal weit nach unten scrollen zur Episode 39, falls ihr nochmal nachhören wollt, was Basaltsäulen eigentlich genau waren. Hier bei den Ebor Falls gab es natürlich wieder Aussichtspunkte und Picknickplätze. Und ja, die Aussichtspunkte nicht nur auf die Wasserfälle, sondern was vor allem auch beeindruckend war, war das darunterliegende Tal, weil das eben sehr schön gewunden war und ziemlich, also komplett bewaldet eigentlich, aber man auch eben von den Aussichtspunkten eine richtig schöne Aussicht hatte über dieses Tal, das sich da relativ tief in die Landschaft gräbt und dann einige Kilometer weit sehen konnte, wie sich das Tal da eben entlang windet. Und ja, die Picknickplätze, die haben wir vor allem zur Mittagspause genutzt. Das machen wir in letzter Zeit öfter, weil man an den schönsten Picknickplätzen meist ja leider nicht zelten darf. Da machen wir eben Mittagspause und verstecken uns stattdessen abends zum Zelten irgendwo im Wald.
Häufig sind ja die schönsten Picknickplätze auch so eine gute Tagesetappe ungefähr eben auseinander. Das heißt, wenn man da zelten dürfte, könnte man im Prinzip immer von einem zum nächsten fahren, um dann dort zu zelten. Aber man darf halt nicht zelten und deswegen schauen wir halt immer, dass wir sie immer schön in die Tagesmitte zur Mittagspause legen. So ganz grob, ne?
Ja, und die zweite Sehenswürdigkeit, das sind die Wollomombi Falls gewesen. War auch eine sehr, sehr tiefe Schlucht, also noch tiefer und steiler als die andere. Gab auch wieder Wasserfälle, diesmal sehr lange Wasserfälle, nicht so viel Wasser, was durchgeflossen ist, aber dafür ein sehr, sehr langer Strahl, der von der oberen Kante eigentlich hinunter auf den Schluchtboden fällt. Und da gab es dann eben an der oberen Kante auch wieder Picknickplätze und Aussichtspunkte.
Und bei den Wollombi Falls, das war dann für uns schon der dritte Tag nach dem Kangaroo River, nach unseren Ruhetagen dort. Und da haben wir dann diesen Picknickplatz in dem Fall bei den Wollombi Falls nicht unbedingt für eine gemütliche Mittagspause genutzt, sondern vor allem als Schutz vor Regen gebraucht. Denn mit der Sonne und dem blauen Himmel, den du vorher so schön beschrieben hast, da war es am dritten Tag jetzt hier nämlich vorbei. Am dritten Tag hatten wir nur noch unter 20 Grad und Regen. Wir konnten morgens das Zelt zum Glück noch halbwegs trocken einpacken. Aber dann nach 15 Kilometern haben wir dann die Wollombi Falls erreicht und waren da dann auch schon ziemlich durchnässt und haben dann dort dann auch unter dem Dächlein, das es dort dann gab, an dem Picknickplatz dann auch noch eine gute Stunde warten müssen, bis es mit Regnen aufgehört hat. Dann konnten wir erstmal ohne Regen weiterfahren, aber noch bevor wir die nächste Stadt erreicht haben, nächste Stadt heißt Armidale, hatte der Regen dann auch schon wieder eingesetzt und teilweise war es auch wirklich richtig heftiger Platzregen, also so wie wir es eigentlich vor allem aus tropischen Regionen wie aus Thailand oder so kannten. Und in Thailand hat es halt keine 18 Grad, insofern war das jetzt eine etwas unangenehme, unschöne Kombination hier.
Ja, es waren richtige Gewitterstürme, die da die ganze Zeit vorbeigezogen sind. Armidale, übrigens eine Stadt mit 24.000 Einwohnern und wir haben gelesen, dass es wohl die höchste Stadt Australiens ist. dabei liegt die eigentlich nur in Anführungsstrichen auf 1000 Meter Höhe. Aber gut, für australische Verhältnisse vielleicht.
Na, in Deutschland wird es jetzt auch nicht so viele richtige Städte geben, die höher als 1000 Meter liegen, denke ich mal. Also gibt es wahrscheinlich schon, aber jetzt auch nicht alle Nase lang.
Jedenfalls durch die Höhe hat sie daher eben als eine von wenigen australischen Städten ein richtiges Vierjahreszeitenklima. Also ab und zu gibt es scheinbar auch mal Schnee, einen Tag alle 3 Jahre im Schnitt. So. Und offenbar gibt es auch sehr viel Regen, wie wir mitbekommen haben. Die geografische Region hier wird passenderweise auch New England genannt.
Es hätte uns eine Warnung sein sollen.
Ja, wir sind dann abends bei nachlassendem Regen noch schnell 20 Kilometer zur nächsten Stadt Eurella gefahren. Dort gab es nämlich auch wieder eine Rest Area mit überdachten Picknicktischen. Und zum Glück gab es zwischen denen, also es waren mehrere Picknicktische unter einem Dach und dazwischen war aber genug Platz fürs Zelt, sodass wir schön im Trockenen zelten konnten.
Von Armidale, beziehungsweise Eurella jetzt da, wo wir übernachtet haben, sollte es dann im Prinzip wieder runter zur Küste gehen in Richtung Newcastle. Das wäre dann die Stadt an der Küste, wo wir die Küste dann wieder erreichen wollten. Das wären aber von Armidale aus noch 300 Kilometer gewesen. Also wir waren nicht ganz Luftlinie 300 Kilometer von der Küste weg, aber wir wären halt so ein bisschen diagonal zur Küste hingefahren und dann waren es noch 300 Kilometer zwischen Armidale und Newcastle. Und wir hatten eigentlich eine kleine asphaltierte Straße geplant, die über die Stadt Gloucester führen sollte. Geschrieben übrigens Gloucester, schreibt sich übrigens Gloucester, aber man spricht Gloucester aus. Konnte mir auch keiner erklären, warum. Jedenfalls diese Straße, das war der sogenannte Thunderbolts Way. Grundsätzlich haben übrigens alle Straßen in Australien immer Namen. Also nicht nur Straßen in den Städten und Dörfern, sondern auch über Land hat quasi alles vom Feldweg bis zur Autobahn hat immer Namen und nicht nur eine Nummer, so wie wir das aus Deutschland typischerweise kennen. Jedenfalls haben wir uns dann letztlich doch gegen den Thunderbolts Way entschieden, weil der quasi die gesamten 1000 Höhenmeter Differenz zwischen Armidale und der Küste in zwei kurzen, extrem steilen Abstiegen verloren hätte und sonst wäre er quasi nur einfach super hügelig gewesen mit ständigem Hoch und Runter. Und ja, ehrlich gesagt hatten wir da einfach keine Lust drauf und wir haben dann doch eine alternative Route geplant, die dann ein bisschen gemächlicher bergab ging und eben nicht nur in zwei extrem steilen, sehr kurzen Abschnitten. Und die hatte dann auch auf diesen 300 Kilometern runter zur Küste nur eben ja, nur in Anführungsstrichen muss man sagen, 2500 Höhenmeter bergauf statt 3500, wie man auf dem Thunderbolts Way nochmal hätte bergauf fahren müssen auf diesem Weg, auf dem es ja eigentlich netto letztlich bergab gehen sollte. Aber so ist es halt immer, ne? Ja. Nach dem neuen Plan, jetzt konnten wir jedenfalls dann auch teilweise zumindest auf so ein paar kleinen Sträßchen an einer Eisenbahnstrecke entlang fahren.
Wobei wohlgemerkt an der Eisenbahnstrecke entlang nicht das gleiche wie auf der Eisenbahnstrecke drauf ist, weil sie genau wie beim Brisbane Valley Rail Trail denken, die Autos können ja auch immer hoch und runter fahren, nicht so wie die Bahn.
Ja, aber es war nicht so schlimm. Es war nicht so perfekt gleichmäßig wie die Schienen, aber es war okay, würde ich mal sagen. Es war nicht so steil, ja. Und naja, der eigentliche Preis für die 1000 Höhenmeter, die wir uns eingespart haben, also ne, die Differenz zwischen 2500 und 3500, das war eigentlich, dass wir halt auch größere Abschnitte auf dem New England Highway fahren mussten, also halt auf einer etwas größeren Straße. Aber so ist halt häufig, ne, je kleiner die Straße, desto mehr Höhenmeter hat man. Und in dem Fall hatten wir mehr Lust auf weniger Höhenmeter. Mal so, mal so. Unterm Strich war es uns in dem Fall halt so lieber.
Ja, fangen wir mal vorne an, an dem Vormittag nach Eurella. Da gab es wieder schönes Wetter, nämlich tatsächlich erstmal. Da kamen dann tatsächlich auch erstmal die schönen kleinen Sträßchen an der Eisenbahnlinie entlang und nachmittags sogar dann das Highlight, weil wir einen 28 Kilometer langen Schotterabschnitt hatten. Also war jetzt nicht das Highlight, dass es da Schotter gab, aber eher, wo die Straße entlang geführt ist. Also war richtig schön die Landschaft. Die Straße ging durch das Tal des Jamesons Creek. So hieß der Fluss da. Und da ist auch tatsächlich Wasser geflossen. Also würde man vielleicht eher als Bach bezeichnen, aber richtig klares Wasser. Und die Straße da dann die ganze Zeit in Kurven super gewunden durch dieses wunderschöne Tal an den Hängen dann Landschaft. Wahrscheinlich waren es Kuhweiden, ab und zu standen ein paar Kühe rum, aber es sah relativ natürlich aus, weil trotzdem überall auch Bäume rumstanden und vor allem auch überall so Felsen waren plötzlich, also Steine in der Landschaft. Das war mal ganz nett zur Abwechslung. So eine Art von Landschaft hatten wir, glaube ich, in Australien bisher nicht so sehr gehabt. Hat mich ein bisschen an Norwegen erinnert, leicht, in gedämpfterer Form, könnte man sagen.
Norwegen für Arme, sagen wir mal.
Ja. Und toll war auch, dass man ja gerade bergab gefahren ist, also flussabwärts. Das heißt, in diesem Tal haben wir die Höhenmeter relativ gleichmäßig verloren, da man ja am Fluss lang fährt. Es gab relativ wenige Anstiege zwischendurch. Und ja, es war jetzt sowohl bergauf wie bergab nur sehr selten und sehr kurz zu steil. Also es ging schon ein bisschen wieder hoch und runter am Fluss, aber es ging. Man konnte meistens genug Schwung nehmen, dass man da noch gut hochgekommen ist auf der anderen Seite. Und ja, die Qualität der Schotterstraße war entsprechend auch ganz gut. Also man konnte da schon ganz nett die verschlungene Schotterstraße runtercruisen so ein bisschen. Beziehungsweise hätte man eigentlich gekonnt, wenn dann nicht mitten auf der Schotterstraße sich wieder das Gewitter angekündigt hätte. Und ja, man hat so ein bisschen gesehen, schon in der Ferne überall so dunkle Wolken aufgezogen. Und wir hatten ein bisschen Panik und dachten, sollen wir jetzt besonders schnell da jetzt runterdüsen, was auch ein bisschen schade war in dieser Landschaft. Aber letztendlich hat uns das Gewitter so oder so erwischt zwischendurch und hat halt dann mal runtergehauen. Ja, war ein bisschen schade, dass man es nicht perfekt genießen konnte. Andererseits in den Farben von dem Gewitter hat die Landschaft noch mal ein bisschen schöner ausgesehen. So das Grün hat noch viel mehr geleuchtet, nachdem es geregnet hatte. Und dann noch irgendwie diese dunklen Wolken. Hat auch was Spezielles.
Ja, und dann kurz vor dem Ende dieser 28 Kilometer von diesem wunderschönen Abschnitt, da ist dann noch mein Schaltzug gerissen. Das ist das zweite Mal, dass uns ein Schaltzug reist auf dieser Tour. Das erste Mal war es dein Schaltzug, Belinda. Das war damals kurz vor Xi'an, glaube ich, war es in China. Und natürlich reist ein Schaltzug immer innerhalb des Schaltgriffs, also da, wo es irgendwie am mühsamsten ist, dann den alten Schaltzug irgendwie rauszupriemeln. Vor allem dann, wenn man nicht den passenden Schraubenzieher dabei hat, um das komplette Gehäuse von dem Schalthebel da zu öffnen. So wie wir. Das heißt, wir haben irgendwie nur 3 von 4 Schrauben irgendwie rausgedreht bekommen und dann mussten wir es so halb aufbiegen und dann halt da drin rumstochern, um den abgetrennten Rest des Schaltzugs, der da eben noch so drin steckt, da irgendwie halt rauszufremeln. Ja, das haben wir dann aber letztlich irgendwann doch hinbekommen. Und zwar auch noch bevor das nächste Gewitter über uns hereinbrach, das schon dabei war, sich zusammenzubrauen. Aber dann haben wir festgestellt, dass unser Ersatzschaltzug, den wir tatsächlich dabei hatten, dass der am Ende leicht ausgefranst war. Und dann war das echt schwierig bis unmöglich, dieses ausgefranste Ende dann quasi wieder in dieses ganz dünne, enge Loch der Schaltzugführung reingefädelt zu bekommen. Also wir haben es letztlich nicht hinbekommen und je mehr wir es versucht haben, desto mehr hat es sich ausgefranst. Also halt wie einen ausgefransten Faden durch ein Nadelöhr zu bekommen. Das kriegst du ja auch nicht hin, nur dass du halt den vielleicht anfeuchten kannst oder so. Das geht halt mit einem Drahtseil nicht so einfach. Jedenfalls sind wir dann zur nächstgelegenen Farm gefahren und haben dann dort nach einer Zange gefragt, mit der man das ausgefranste Ende abzwicken kann, sodass das quasi dann neue Ende nicht mehr so ausgefranst ist hoffentlich. Und das haben wir dann wieder versucht einzufädeln, hat wieder nicht geklappt, ist wieder beim Einfädeln dann ausgefranst, da haben wir halt nochmal ein Stück abgezwickt, das Ganze nochmal probiert und dann hat es endlich geklappt und wir konnten es durchfädeln und dann haben wir festgestellt, ja, jetzt haben wir so viel abgezwickt, dass der Schaltzug mittlerweile 5 cm zu kurz ist und halt, ja, das dann auch nicht mehr funktioniert hat. Und dann haben wir mit der Hilfe von dem Farmer dort, der hat uns dann ein paar Kabelbinder gegeben, die hätten wir natürlich theoretisch auch selber gehabt, aber da müssen wir unsere nicht verbrauchen, hat uns der ein paar Kabelbinder gegeben, um dann quasi das untere Ende der Schaltzugführung, also das ist quasi der Schlauch, der schwarze Schlauch zwischen dem Schaltgriff und dem Rahmen, durch den der Schaltzug geführt wird, dessen unteres Ende haben wir dann ein bisschen weiter unten am Unterrohr befestigt mit den Kabelbindern und dann hat die Schaltzuglänge im Prinzip erstmal gereicht. Aber so richtig schalten hat trotzdem nur mäßig funktioniert, weil beim Schalten einfach der Schlauch unter den Kabelbindern mehr hin und her gerutscht ist, als dass beim Schalten irgendwie sich das Schaltwerk unten wirklich bewegt hätte.
Ja, also weil normal ist diese Schaltzugführung halt an einer bestimmten Position am Rahmen festgemacht, dass sie nicht weiter rutschen kann, wenn man schaltet. Und mit den Kabelbindern hat das halt nur so semi funktioniert.
Also letztlich, ja, bin ich mehr oder weniger dann halt erstmal weitergefahren und habe halt vorne bei den Zahngrenzen nicht mehr geschalten. Hinten konnte ich ja nach wie vor wunderbar schalten. Und dann war ich halt einfach ein bisschen eingeschränkt in meinen Gängen, aber es war jetzt ja nicht so mega steil da. Es war natürlich hügelig, wie überall hier, aber das ging dann einigermaßen.
Ja, aber bei diesem ganzen Rumgepriemel mit dem Schaltzug, da hat es dann natürlich wieder geregnet, hat wieder angefangen gehabt zu regnen und hat auch weiter geregnet, als wir dann weitergefahren sind. Wir sind dann abends am Campingplatz angekommen, relativ heruntergekommener Platz diesmal. Gab nicht mal Klopapier im Plumpsklo. Und ja, in Australien heißt das, dass hier wahrscheinlich schon länger niemand mehr richtig gecampt hat oder sich zumindest länger niemand mehr drum gekümmert hat. Normalerweise gibt es immer Klopapier.
Also jedenfalls war der Standard von diesem Zeltplatz sehr, sehr, sehr unterdurchschnittlich für das, was man sonst erwarten könnte bei Zeltplätzen in Australien.
Ja, aber wir wollen uns nicht beschweren. Das Problem für uns in diesem England-Wetter war vor allem, dass der Picknicktisch diesmal so groß war, dass unter dem Dach kein Platz mehr fürs Zelt war. Wir mussten uns also nebendran ins sehr, sehr nasse Gras stellen. Und ja, auch am nächsten Morgen hat es dann wieder in Strömen geschüttet und da haben wir vor Ort auch was dazu erzählt.
Sind Sie in diesem Campingplatz am nächsten Morgen? Es hat die ganze Zeit geschüttet. Belinda hat es nicht rechtzeitig vor dem Regen aus dem Zelt geschafft und musste dann im Zelt ausharren, während ich schon hier unterm Dach mit dem Picknicktisch war, der so groß war, dass wir das Zelt nicht unterm Dach aufstellen können. Aber jedenfalls, ja, jetzt hat es ein bisschen aufgehört. Es tropft nur noch so von den Bäumen überall runter. Und dann kommt hier plötzlich so ein, ja, ich würde sagen, ein Fuchs vorbei. Ganz entspannt, läuft hier ganz und total nah auch, hat uns auch gesehen, so hat irgendwie scheinbar total die Scheu verloren. Und ich würde vermuten, es ist ein Fuchs. Ich meine, Füchse wären auch eingeführt worden, irgendwann von den Weißen, wahrscheinlich um die Hasen zu bekämpfen, die Karnickel, die sich vermehrt haben ohne Ende, nachdem sie die schon eingeführt haben. Könnte natürlich auch ein Dingo sein, also ein verwilderter Haushund. Wir müssen das nochmal recherchieren, ob wir das irgendwie mit Bildern nochmal irgendwie abgleichen können und dann nachliefern. Aber er kam dann vorbei und dann hat er sich aber mega merkwürdig verhalten. Also weiß ich nicht, ist dann plötzlich davon gestoben, dann wieder stehen geblieben. Da bin ich so ein bisschen hinterher, um zu gucken und vielleicht mal noch ein Foto zu machen. Dann kam er plötzlich zu mir angerannt, so als würde er irgendwie denken, oh, schau mal, die sind ja doch ganz nett, vielleicht geben sie mir was zu essen. Blieb dann aber wieder 3 Meter vor mir abrupt stehen, hat mich angeschaut. Habe ich mich kurz ein bisschen bewegt, dann ist er wieder wie von der Tarantel gestochen, davongestoben. Jetzt kam er hier gerade wieder, hier nochmal genau, also hier direkt vors Hüttchen. Dann hat sich Belinda bewegt, jetzt ist er wieder irgendwie hinten zwischen die Bäume, so in Panik. Weiß nicht, ob der Tollwut hat, also echt ein bisschen arg merkwürdiges Verhalten. Schaum vom Mund habe ich jetzt noch nicht feststellen können, aber du meintest gerade, das wäre auch eher das Endstadium. Also vielleicht ist es noch ein früheres Stadium von Tollwut, keine Ahnung.
So genau weiß ich das ja auch nicht.
Jetzt tröpfelt es wieder. Da haben sich ja Riesenpfützen im Matsch um uns gebildet. Ich hoffe, wir kommen wieder zurück zur Straße hoch. Nachher. Und dann schauen wir mal, wie sehr wir noch einregnen auf dem Weg nach Tamworth. Das sind noch so 30 Kilometer.
Ja, allein in der letzten halben Stunde, nachdem ich meine Frühstücksschüssel quasi vor die Tür des Zeltes gestellt hatte, haben sich da schon 5 Millimeter Regen gesammelt.
Willkommen in New England. Da ist der Name Programm. Bezüglich der Frage, ob es jetzt ein Fuchs oder ein Dingo war, ich habe mir noch mal ein paar Bilder und Beschreibungen angeschaut von Füchsen und Dingos und ich bin mir ehrlich gesagt nach wie vor nicht ganz sicher, weil Dingos schon irgendwie sehr fuchsähnlich aussehen häufig. Aber ich würde trotzdem nach wie vor eher auf Fuchs tippen als auf Dingo. Und was auch gestimmt hat, was ich richtig gesagt habe, Füchse gibt es in Australien, die wurden aber irgendwann eingeführt und gelten heute als eine der schlimmsten invasiven Arten in Australien, die man hier irgendwie so eingeführt hat. Ja, sind dann also wieder da auch dann im Regen letztlich losgefahren, hat dann aber auch aufgehört irgendwann und nach 30 Kilometern sind wir dann nach Tamworth gekommen. Das war dann noch so die letzte größere Stadt vor Newcastle, vor der Küste. Also bis zur Küste sind es dann noch irgendwie 250 Kilometer. Da ist dann irgendwie nicht mehr viel an sinnvollen Städten dazwischen. Jedenfalls nicht an Städten, die groß genug wären, dass sie vielleicht einen Radladen haben. Das heißt, Tamworth war im Prinzip meine letzte Chance, um noch einen neuen Schaltzug zu kaufen. Das Problem war, dass wir natürlich ausgerechnet mal wieder an einem Sonntag in Tamworth dann sein müssten, dann wenn man es braucht, und da natürlich alle Radläden geschlossen hatten. Es gab einen Intersport, der hatte offen und so, da habe ich mal reingeschaut, aber die hatten irgendwie kein Fahrradzeug da, und ja, letztlich habe ich dieses Projekt neuer Schaltzug dann halt auf Newcastle verschoben und gesagt, komm jetzt, wenn es jetzt irgendwie 30, 40 Kilometer bisher geklappt hat, mit nur 10 Gängen statt 3x10 Gängen unterwegs zu sein, dann wird es für die nächsten 250 Kilometer auch noch klappen. Muss halt.
Ja, zumindest ging es von Tamworth aus dann überwiegend auf ihr verkehrsreichen Straßen bis zur Küste, nämlich insbesondere auf dem New England Highway. Insofern waren die Steigungen zumindest nicht zu steil, sodass das auch ohne Schalten vielleicht ein bisschen ging. Ja, war jetzt nicht so angenehm, war schon ein bisschen nervig auf Dauer, aber jetzt nicht, weil es besonders gefährlich wäre. Man hatte meistens schon einen ganz passablen Seitenstreifen, aber es ist halt die ganze Zeit laut und viel Verkehr. Und der Unterschied zu, wenn man jetzt irgendwo in Zentralasien oder so auf einer verkehrsreichen Straße fährt und da vielleicht keinen Seitenstreifen hat, ist, dass hier dafür die Autos aber halt mit 100 dahin brettern und dort können sie halt aufgrund der Straßenqualität und Verkehr nur so 60, 70 fahren. Und dann ist das hier schon auch nochmal ein bisschen unangenehm, wenn man da quasi neben der Autobahn fährt.
Der New England Highway, der hat dadurch sogenannte Hunter Valley geführt, wobei man jetzt von diesem Valley, von diesem Tal nicht so wahnsinnig viel gesehen hat, einfach weil es viel zu breit war, als dass man da irgendwie erkannt hätte, dass man da gerade durch ein Tal fährt. Also das war ziemlich weitläufig, also alles andere als eine Schlucht. Das Hunter Valley ist bekannt für Weinanbau und Kohleabbau, wobei man sagen muss, dass man weder von dem einen noch von dem anderen vom New England Highway aus so wahnsinnig viel mitbekommen hat. Also nur auf der Karte hat man so irgendwie zum Beispiel die ganzen Kohlegruben gesehen, wie sie halt da links und rechts von der Straße waren. Aber sie waren dann doch weit genug weg von der Straße und da waren da immer noch so kleine Wäldchen und Bäume und so dazwischen, dass man jetzt davon nicht so viel bemerkt hat. Und auch jetzt irgendwie vom LKW-Verkehr oder so, war es jetzt nicht so, dass ständig staubige Kohlelaster an uns vorbeigefahren sind, wie ja noch in China, wie wir das da teilweise erlebt haben. Ich weiß nicht, ob sie es hier mit der Eisenbahn abtransportieren oder ich weiß es nicht, aber es war jedenfalls kein Problem für uns.
Von Tamworth bis Newcastle, was dann eben wieder an der Küste liegt, waren es dann noch so circa 5 Tage. Da haben wir erstmal an 2 verschiedenen kostenlosen Campingplätzen übernachtet, wo wir vorbeigekommen sind. An einem haben wir sogar einen Ruhetag gemacht. Da haben wir übrigens Teile dieser Episode aufgenommen und auch schon geschnitten. Und außerdem haben wir da unsere Übernachtungen in Sydney organisiert. Das heißt eben Warm Showers Hosts angeschrieben schon mal. Und ansonsten, die anderen Nächte haben wir tatsächlich mal in Stadtparks gezeltet, nämlich in den Städtchen Aberdeen und Branxton. Zumindest so halb im Stadtpark, eher so Sportgelände. Die gibt es auch irgendwie in jedem Ort in Australien. Und die haben dann immer so große Rasenflächen auch, teilweise zum Beispiel so einen kleinen Golfplatz. Und da haben wir uns dann einfach an den Rand gestellt und wurden auch eigentlich nur von ein paar Leuten gesehen, die da mit ihrem Hund Gassi gegangen sind. Und die haben eigentlich nur nett gegrüßt. Also wahrscheinlich ist das schon in Ordnung. Vor allem gibt es ja in der Nähe Toiletten, kann sich also keiner beschweren, dass wir den Golfplatz irgendwie vollpinkeln oder sonst was würden. Ja, ich denke, das war entsprechend in Ordnung. Wetter war übrigens wieder sonnig. Also zum Glück gab es keinen Regen mehr, war aber trotzdem nicht zu heiß. Also man merkt, dass wir uns weiter vom Äquator entfernen. Manchmal war es morgens sogar so frisch, dass wir uns lieber in die Sonne statt in den Schatten gesetzt haben. Das ist tatsächlich sehr ungewohnt gewesen mittlerweile, aber war auch mal wieder schön, das machen zu können.
In Maitland, das war dann schon mehr oder weniger so ein Vorort von Newcastle, da hatten wir dann auch mal wieder einen Warm Showers Host. Wir waren da bei David und Kelly zu Gast, das sind so geschätzt, weiß ich nicht, 50 bis 60 Jahre alt vielleicht, so in dem Dreh. David kam gerade von einer Reise aus Madagaskar zurück, also war da ohne Fahrrad unterwegs. Also der war schon auch recht abenteuerlich drauf und insofern war das durchaus auch ganz interessant, sich mit denen zu unterhalten.
Und dann waren es von Maitland dann nur noch so 30, 40 Kilometer bis nach Newcastle und damit zurück zur Küste. Und da haben wir eben nicht nur einen neuen Schallzug für Tizian endlich kaufen können, den du dann auch gleich dran gemacht hast, sondern wir haben auch wieder seit 2,5 Wochen das Meer wieder gesehen. War jetzt nicht so eine lange Zeit, aber na gut. Ich bin dann auch reingesprungen, in der Theorie zumindest. Also da gab es so, es gab Strände, wo dann wieder riesige Wellen waren und tatsächlich war es auch ganz schön anzuschauen, aber wahrscheinlich schwieriger zu schwimmen, dass da so innerhalb des Wassers so Art Klippen waren, also überall so Felsen. Dafür haben sie dann aber so eine Art Becken, Schwimmbecken gemacht, wo aber Meerwasser reingefüllt wurde, wo man dann ohne Wellen und ohne Felsen dann gemütlich schwimmen konnte. Da bin ich dann mal kurz reingesprungen. Aber man hat schon gemerkt, dass wir uns deutlich vom Äquator entfernt haben, weil das war schon arschkalt, das Wasser, als man da reingegangen ist. Also es war auch jetzt nicht so heiß an dem Tag und dann in dieses kalte Wasser rein. Also so lange habe ich es da drin nicht ausgehalten, aber die Australier, die sind da fröhlich schwimmen gegangen alle, obwohl es jetzt nicht so das perfekte Badewetter war. Naja, also hier, wir haben nachgeschaut, hier hat das Wasser wohl nur noch so circa 20 Grad, verglichen eben mit zum Beispiel 25 Grad bei Brisbane und 30 Grad in Osttimor. Also schon ein Unterschied, wenn man da reingeht. Ja, und übernachtet haben wir in Newcastle mal ein bisschen anders, nicht bei Warm Showers Host, sondern bei Caitlin und Michael. Ja, und das ist ein Kontakt, den wir über ein paar Ecken bekommen haben. Tatsächlich ist Caitlin nämlich die Freundin der Nachbarin von meinen Eltern, die eben Australierin ist, aber nach Deutschland gezogen ist und die uns ein paar Kontakte in Australien besorgt hat, dankenswerterweise. Also danke an Corinne an dieser Stelle. Und ja, die beiden, also Caitlin und Michael, haben uns eben für eine Nacht aufgenommen, obwohl sie gerade eigentlich am Renovieren waren. Und Caitlin hat uns ungefähr 50 Mal an diesem Abend versichert, dass es normalerweise nicht so chaotisch wäre im Haus und sich dann 50 Mal dafür entschuldigt, dass es gerade so unordentlich ist, was ja für uns kein Problem war, weil wir haben ein schönes weiches Bett bekommen und eine Dusche, alles wunderbar. Und wurden auch noch zum Abendessen eingeladen. Also sie haben scheinbar ein, ja, sie haben es genannt, ein typical Australian Family Barbecue. Da waren noch ihre Schwestern und Eltern nämlich da zu Besuch. Es war Samstagabend. Und ja, eigentlich war es gar kein Barbecue, also kein Grillen, also zumindest nach unserem deutschen Verständnis. Es gab Rinderbrust, die scheinbar den ganzen Tag auf dem Feuer geschmort war. Das war dann wahrscheinlich der Barbecue-Teil.
Ja, der Teil war ja auch nach unserem Verständnis im Prinzip Barbecue, aber der war halt relativ klein im Vergleich zu dem, was es sonst noch so gab.
Ja, es gab noch eine ganze Schüssel Käse-Makaroni, dann gab es noch Kartoffelgratin, sehr zu unserem Genuss, sage ich mal. Wir hatten schon ewig keinen Kartoffelgratin mehr, sie haben es einfach nur Potato Bake genannt, so nennt man das hier wohl. Und dann gab es noch einen Haufen Salate, also in dem Sinne, ja gut, wenn man in Deutschland grillt, hat man auch einen Haufen Beilagen dabei, aber normalerweise tut man dann noch was auf den Grill legen selber und hier war halt das gegrillte Zeug schon quasi fertig, weil es schon den ganzen Tag geschmort hat. War aber auf jeden Fall lecker und konnte man sich auch mal wieder satt essen dran. Das ist nämlich auch nicht selbstverständlich bei den ganzen Warm Shower Sauce zum Beispiel. Da ist es oft ein bisschen wenig. Also die Leute erinnern sich vielleicht selber nicht unbedingt dran, dass man als Radfahrer wahrscheinlich die doppelte Portion isst und dann ist immer alles ganz schnell weg.
Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob wir das so viel besser gemacht haben damals zu Hause, als wir, wenn wir Leute gehostet haben, weil ich weiß auch, dass wenn wir zu Hause immer mittags gekocht haben, dann haben wir immer quasi eine Drittel Nudelpackung pro Person, also eine Drittel von einer 500 Gramm Nudelpackung pro Person gerechnet und hier auf der Tour ist es mal mindestens eine halbe Nudelpackung pro Person, wenn wir davor Fahrrad gefahren sind, also ja, das müssen wir uns auf jeden Fall merken, wenn wir zurückkommen nach Deutschland oder so und vielleicht auch mal wieder Leute hosten, dass wir da dann entsprechend nochmal 50% von der Menge draufrechnen für die Personen, die da kommen.
Ja, aber bei Caitlins Barbecue-Buffet, da gab es zumindest mal genug, dass wir da auf jeden Fall satt geworden sind. Ja, das war eben in Newcastle dann und von dort aus waren es dann noch circa 180 Kilometer bis Sydney.
haben wir entsprechend 3 Tage dafür eingeplant. Am ersten Tag sind wir von Newcastle so parallel zur Küste mehr oder weniger, obwohl wir das Meer wahrscheinlich gar nicht so oft gesehen haben letztlich, weil wir dann doch immer 1 Kilometer vom Meer entfernt waren. Jedenfalls sind wir dann bis zum Örtchen Terrigal gefahren, waren dann so 80 Kilometer. 34 Kilometer davon waren auf wirklich sehr schönen Radwegen, vor allem der 17 Kilometer lange Fernley Track war richtig schön. War im Prinzip auch mal wieder so ein Rail Trail, der durch den hügeligen Stadtwald von Newcastle geführt hat. Also das war wirklich richtig cool. Gab auch wieder einen Tunnel und dann vom Tunnel konnte man wirklich wunderschön runterrollen. Der einzige Wermutstropfen war ein bisschen, dass es da ziemlich geregnet hat in dem Moment. Und dann meine Brille auch so beschlagen ist, dass ich von der schönen Natur, von dem schönen Wald links und rechts ja nur so verschwommen überhaupt was gesehen habe, aber ich habe genug gesehen, um mir vorstellen zu können, dass es wirklich bestimmt wunderschön wäre, da entlang zu fahren, diesen Radweg entlang zu fahren, wenn das Wetter besser gewesen wäre.
Ja, da wo allerdings kein Radweg war, war es nicht mehr so schön. Also jetzt sind die Zeiten vorbei, wo der Verkehr wie im Outback oder im Hinterland angenehm ist. Also gegen Sydney hin habe ich das Gefühl gehabt, der Verkehr wird schon immer schlimmer. Nicht nur, weil es einfach viel mehr Verkehr ist auch und die kleinen Straßen in den Städtchen auch viel befahren sind, sondern auch, weil es einen größeren Anteil an nervigen Fahrern gibt. Und das ist ganz komisch hier in Australien. Da gibt es manchmal Autofahrer, die tun einen, habe ich das Gefühl, als Radfahrer extra eng überholen und schreien einem dann noch was zu. Das kam ein paar Mal vor, wo ich auf der Straße gefahren bin und ich bin mir sicher, in Australien ist es da aber auch erlaubt, auf der Straße zu fahren, obwohl halt nebendran ein Gehweg war, wo man auch Fahrrad fahren durfte. Aber normalerweise ist es halt hier so, dass sowohl der Seitenstreifen hat ein Fahrradsymbol drauf auf der Straße, als auch der Gehweg hat ein Fahrradsymbol. Das heißt, du darfst auf beiden fahren. Und hier war es halt manchmal so, dass dann plötzlich aus dem Nichts der Seitenstreifen aufgehört hat und stattdessen noch eine dritte Fahrspur auf der Straße war zum Beispiel oder eine zweite. Und ich habe das halt zu spät gemerkt und habe dann gedacht, ja gut, jetzt kann ich nicht mehr auf den Gehweg wechseln. Vorne in 50 Metern kann ich es dann machen. Aber innerhalb diesen 50 Metern kommt dann immer so ein Arschloch, fährt an einem vorbei und schreit einem dann irgendwas Blödes zu. Irgendwie habe ich das Gefühl, in Australien gibt es einen Haufen Leute, die scheinbar Radfahrer nicht mögen, zumindest Richtung Sydney. Also jetzt nicht einen Haufen. Also ich sag mal, das war vielleicht dann 10% oder noch weniger der Autofahrer, die mich innerhalb dieser 50 Meter überholt haben dann. Aber man hat schon gemerkt, dass es nicht so nett ist, die Einstellung gegenüber Radfahren auf der Straße wie jetzt im Outback oder im Norden. In Brisbane war es auch nicht so, weiß nicht.
Ja, trotz alledem sind wir abends dann wohlbehalten in Terrigal angekommen und hatten auch dort wieder einen Baumschauers-Host, in dem Fall Jeremy und, wie spricht man das aus? Kylie? Belinda sagt Kylie. Kylie und Jeremy. Die waren zwar an diesem Abend, wo wir da angekommen sind, eigentlich bei einer Geburtstagsfeier noch bis ja, spät abends im Prinzip, aber sie haben uns einfach angeboten, ja, ihr könnt trotzdem einfach kommen und euer Zelt in unserem kleinen Garten aufstellen. Und der Garten hier, doch jetzt mittlerweile relativ nah an Sydney, der war dann tatsächlich auch nicht mehr so groß, wie wir das bisher in Australien immer gesehen hatten. Ich würde sogar sagen, der Garten war selbst für deutsche Maßstäbe eher klein, aber naja, fürs Zelt hat es auf jeden Fall noch gereicht und sie hatten wirklich den dichtesten und weichesten Rasen, auf dem wir, glaube ich, je gezeltet haben. Das war wirklich, ich weiß nicht, was sie da in Chemie reingegeben haben, damit er so wächst, aber das war wirklich, also zum Zelten, da hätte man eigentlich fast auf die Luftmatratzen verzichten können, so weich war man da gebettet.
Eine Dusche haben wir trotzdem auch bekommen, obwohl sie nicht da waren. Nämlich in der Nähe gab es eben so einen Strand und auch einen Surfclub oder so ein ja, Life-Saving, also ein Lifeguard-Haus. Und da gab es auch Duschen, kommt öfter vor in australischen Städten. Und da konnten wir dann kurz vorher auch sogar noch eine Dusche abholen, bevor wir dann zu ihrem Garten kamen.
Ja, und dann waren wir halt schon schlafen, als sie nach Hause kamen. Aber am nächsten Morgen haben sie uns dann noch ganz nett ins Haus eingeladen und dann haben wir uns noch über unserem Frühstück mit ihnen unterhalten und ja, die waren auch, also ich meine, wir gehen jetzt hier so ein bisschen schnell vielleicht durch die Übernachtung durch in Maitland, in Newcastle, jetzt hier in Terrigal, war aber jetzt, also die waren alle super nett und so, aber ich weiß jetzt auch nicht, was man noch besonders da erzählen könnte, wir waren halt auch überall nur eine Nacht und so, ist jetzt nicht so viel passiert, wir haben uns nett mit ihnen unterhalten auf jeden Fall, war wirklich super nett, war nett, dass sie uns die Gelegenheit gegeben haben, da zu zelten. obwohl sie nicht da waren. Das ist natürlich auch so eine Warm Showers-Erfahrung, die irgendwie ganz, ganz besonders ist auch für Warm Showers. Hin und wieder hat man das ja eben, hatten wir damals in Haifa in Israel auch ganz, ganz außergewöhnlich. Aber ja, war cool. Und dann sind wir weitergefahren, wobei relativ spät, wir haben uns wirklich noch länger mit denen unterhalten. Und wir hatten ja auch nur noch 90 Kilometer für 2 Tage bis Sydney. Das heißt, wir konnten uns auch erlauben, etwas später in den Tag zu starten. War echt ganz nett. An der Promenade von Terrigal ist dann noch folgende kleine Geschichte passiert. Wir wurden von einem Mann mittleren Alters mit einem schwarzen Rauschebart angesprochen. Der war sehr interessiert, was wir hier so machen, und hat halt ja gefragt, wo wir so herkommen. Hat uns über unsere Tour ausgefragt, und da hat sich irgendwann herausgestellt, dass der Typ ursprünglich aus Jordanien stammt. Der hatte irgendwie eine ukrainische Ehefrau und lebt heute eben in Australien, gerade da ums Eck, wo wir da gerade am Strand da saßen. Und hat dann irgendwann gefragt, sag mal, seid ihr noch eine Weile hier an der Promenade? Und dann haben wir gesagt, ja, wir wollen auch nochmal ins Meer springen und so. Und dann kam er irgendwie 30 Minuten später nochmal zurück und hatte 2 Packungen jordanisches Baklava in der Hand und hat uns das übergeben und dazu auch noch eine Fahrradjacke von der Marke Gore. Ich weiß nicht, ob das sogar ein bisschen eine Regenjacke oder sowas ist.
Also Gore ist ja, glaube ich, auch die Marke, von der Gore-Tec kommt, also diese wasserdichten Oberflächen, Schuhoberflächen und so weiter. Also schon gute Marke.
Ist jetzt nicht so, dass ich nicht eh schon irgendwie eher zu viel als zu wenig Fahrradjacken hätte, auch hier dabei, aber ja, die hab, also er meinte, er braucht die irgendwie eh nicht, und ja, da hing sogar noch der Zettel dran oder so, die hat er wohl nie benutzt, und er meinte, er wird sie wohl auch nicht mehr benutzen, und ja, ich habe die jetzt mal mitgenommen, habe mich da bedankt und die macht echt einen ganz guten Eindruck, und mal schauen, wie wir die noch so einsetzen können, wenn es jetzt bald feucht und kalt und regnerisch wird in den Gefilden, die wir vor uns haben. Da kann das vielleicht nicht schaden, da nochmal so eine Jacke zu haben im Zweifelsfall. Also ja, sehr nette Überraschung.
Ja, und von Terrigal gab es dann im Grunde 2 Optionen, um nach Sydney zu kommen, jedenfalls für Radfahrer. Zum einen kann man recht nah an der Küste bleiben, muss dann aber eine Fähre über die breite Mündung des Hawkesbury River nehmen, und ansonsten fährt man dann durch Wohnsiedlungen der Vororte von Sydney vor allem. Als Alternative dazu kann man aber auch durch die bewaldeten Berge 20 Kilometer hinter der Küste fahren. Da führt nämlich nicht nur der neue 6-spurig ausgebaute Pacific Motorway durch, sondern auch noch der alte Pacific Highway. Und der schlängelt sich dann eben ziemlich kurvenreich, also deutlich kurvenreicher als der neue Motorway, also die neue Autobahn sozusagen, an den Berghängen entlang. Und ja, das ist landschaftlich sehr schön, aber vor allem zieht dann eben der neue Motorway auch den ganzen Verkehr ab, sodass man auf dem alten Pacific Highway eigentlich fast alleine ist, wenn man da fährt. Also 35 Kilometer sind wir dann da gefahren, 630 Höhenmeter, also schon ein bisschen hoch und runter, fährt man da dann durch die quasi unberührte Natur in Form von eben dichtem australischem Wald, also knorrige Bäume mit teils weißer oder orange-roter Rinde, die dann hier zwischen oder auf den Felsen wachsen, die es da auch gibt. Also war ziemlich schön zum Radeln. Vor allem auch die kurvigen Abfahrten mit einer angenehmen Steigung, die man zwischendurch dann hatte. Die Auffahrten waren nicht ganz so angenehm wie die Abfahrten, aber waren schon auch in Ordnung. Ist auch wohl die ideale Motorradrennstrecke laut Kylie und David, also unseren Warm Showers Host in Terrigal, ist es aus dem Grund tatsächlich auch gut gewesen, dass wir hier am Montag und Dienstag unterwegs sind und eben nicht am Wochenende, weil sonst die Hölle los wäre mit Motorradfahrern, die da rumdüsen.
An einer Stelle haben wir natürlich dann auch auf dieser Route dann noch den Hawkesbury River auf einer langen Brücke überqueren müssen. Also nachdem man natürlich dann irgendwie von 200 Höhenmeter über Meeresspiegel runter fast auf Meeresniveau gefahren ist und bevor es natürlich dann auf der anderen Seite von der Brücke entsprechend wieder hinaufging auf die 200 Meter, so weit so gewöhnlich. Aber eine Sache war absolut krass am Hawkesbury River, und zwar trieben im Wasser Tausende von Kreuzquallen unter der Brücke durch. Also das dürfte an der Stelle schon Salzwasser gewesen sein. So nah war man da schon am Meer dran. Das heißt, ich gehe auch davon aus, dass es da Ebbe und Flut gab und anscheinend war gerade Flut, denn die Quallen, die trieben im Prinzip alle flussaufwärts und es waren wirklich viele. Also ich würde sagen, eine Qualle pro Quadratmeter würde ich ungefähr grob schätzen und diese Kreuzquallen, die sind nicht klein. Also der Schirm von der Qualle, der hat einen Durchmesser von bis zu 35 Zentimetern und die acht dicken Mundarme unter dem Schirm sind ebenfalls 35 Zentimeter lang und dann hatten die Quallen so eine transparent orangene Färbung und eben das charakteristische Kreuz auf dem Schirm, so als Zeichnung, von dem sie wohl ihren Namen haben. Und es war echt beeindruckend, diesen nicht enden wollenden Schwarm von diesen großen Quallen unter der Brücke hindurchziehen zu sehen.
Ja, beeindruckend. Sahen auch ein bisschen hilflos auf. Also die können sich ja schon ein bisschen bewegen und irgendwie haben sie versucht, in verschiedene Richtungen zu bewegen, aber sind trotzdem alle mit der gleichen Geschwindigkeit in die gleiche Richtung geschwebt quasi. Ja, und danach, dann ging es rein nach Sydney. Insgesamt sind wir 7 Nächte in Sydney und die ersten 4 Nächte haben wir bei Vaughan Showers House 2 im Stadtteil Lane Cove verbracht. Das ist eine Wohnsiedlung im Nordwesten vom Zentrum, also von dort sind es schon noch so 40 Minuten mit Bus oder Bahn ins Zentrum, mit Fahrrad vielleicht ähnlich weit oder noch ein bisschen weiter. Trotzdem mussten wir vom Stadtrand ganz im Norden immer noch knapp 30 Kilometer radeln, bis wir überhaupt in Lane Cove angekommen sind. Und das war ziemlich mühsam, nicht irgendwie wegen des Verkehrs, das ging noch, aber es war einfach wahnsinnig hügelig. Also die ganze Stadt im Norden von Sydney haben sie über ein unendliches Hügelland gebaut, wobei uns die Hügel eher wie Berge als Hügel vorkamen. Es gab nicht richtig einen Radweg, wir sind vor allem durch kleine Wohngebietsstraßen gefahren und da ging es einfach nur hoch und runter die ganze Zeit und zwar steiler, als uns lieb gewesen wäre. Nur 5 Kilometer zwischendurch konnten wir mal immerhin am Lane Cove River entlang fahren. Der fließt da mehr oder weniger so mitten durch die Stadt, durch so eine bewaldete Schlucht. Ist auch ein kleiner Nationalpark, das war ganz nett. Also man kommt sich gar nicht wie in der Stadt vor, sondern eigentlich wie tief im Wald. Ja, in dem kleinen Park haben wir auch Pause gemacht. Und da gab es dann einen Baum voller knallbunter, sogenannter Regenbogenloris.
Ja, Loris, die ernähren sich ja überwiegend von Nektar und der Baum da, der stand gerade voll in der Blüte und hatte offenbar einiges an Nektar zu bieten. Und ich habe dann auch unter großem persönlichen Risiko, würde ich sagen, versucht, Fotos von den Regenbogenloris zu machen. Habe dann auch mal das Mikrofon mit unter den Baum genommen, um hier in diesem Podcast auch einen akustischen Eindruck von einem Baum voller Loris einfließen lassen zu können. Ja, also Loris sind nicht gerade Singvögel. Da klang teilweise selbst das Kriegsgeschrei der Magpies schöner, würde ich sagen. Achso, und das persönliche Risiko bei der Sache, das war deswegen groß, weil die Loris irgendwie ständig vom Baum runtergeschissen haben. Und da habe ich wirklich mehr, 2, 3, 4 Mal beobachtet, wie da was hinten rauskam, aber zum Glück wurde ich nicht getroffen. Anders als neulich, als ich unter der Kante von einem Vordach des Coles Supermarktes stand und da von einem Kakadu vollgekackt wurde, der gerade oben auf der Kante saß und meinte, da wohl runterkacken zu müssen.
Apropos Kakadus, die leben hier teils wie die Tauben in der Stadt, also vor allem diese Gelbhauben-Kakadus, die bisher ja selten waren, also verglichen mit den rosa Kakadus, die wir überall gesehen haben. Aber hier in Sydney sitzen die Gelbhauben-Kakadus einfach zu Dutzenden in den Wohngebieten rum, auf den Stromleitungen oder auf dem Baum vorm Fenster und wecken einen morgens auf. Oder sie fallen in großer Zahl gemeinsam mit den gewöhnlichen Tauben über Brotreste her. Davon haben wir auch ein Beweisfoto gemacht. Das könnt ihr euch in der Bildergalerie anschauen.
Wir haben es dann trotz der ganzen Hügel abends zu Sue, also unserem Vaughan Showers Host, geschafft. Ja, Sue, die wohnt in einer von diesen typischen Sydneyer Wohnsiedlungen, das heißt in einem Einfamilienhaus mit einem kleinen Garten drumherum und an einer ziemlich steilen Straße. Die darf natürlich auch nicht fehlen vor der Haustür. Sue ist schon Rentnerin und wohnt hier in diesem kleinen Häuschen mit ihrer Freundin Jen in so einer Art Rentnerin-WG. Sue war in den 1970er Jahren für 2 Jahre mit dem Fahrrad überall in Europa unterwegs, von Griechenland über Spanien bis zum Wildcamping versteckt hinter den Felsen von Stonehenge und so. Also hatte viel zu erzählen, wovon uns auch erstaunlich viel an uns selbst erinnerte, fand ich. Also war manchmal schon irgendwie ganz verblüffend, dass man da von so einer alten Dame Geschichten gehört hat, die irgendwie 50 Jahre alt sind und die im Prinzip auch genauso gut hier in irgendwie jemand halt irgendwie hätte erzählen können, der in unserem Alter ist und der gerade vor einem Jahr hier noch irgendwie mit dem Fahrrad unterwegs war. Ich fand das mal, irgendwie hat das in meinem Kopf erstmal irgendwie nicht so zusammengepasst, aber hat natürlich dann doch irgendwie Sinn gemacht und es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, ja.
Ja, danach hat sie ihr Reiserad dann zwar an den Nagel gehängt, aber ist bis heute noch quietschfidel auf jeden Fall. Also auch Jen, die Freundin, zusammen touren sie noch fröhlich mit dem Camper durch Australien und sind beide auch vom Mindset her sehr aufgeschlossen, progressiv. Also hatten auch ein Bücherregal stehen mit Büchern, wo ich selber auf jeden Fall sagen würde, oh, das hätte ich auch gerne zu Hause in meinem Bücherregal stehen, wenn ich so eins hätte. Also war auch ganz cool, sich mit denen normal zu unterhalten. Und die waren ja auch für ihr Alter noch super fit auf jeden Fall. Ja, und Sue meinte eben, auch wenn ihre letzte Radtour lange zurückliegt, dass die Gastfreundschaft, die sie damals erlebt hat, dass sie die auf jeden Fall nicht vergessen hat. Und deswegen hostet sie jetzt heutzutage eben über Warm Showers noch Leute, um ein bisschen was zurückzugeben. Und wir durften entsprechend im alten Kinderzimmer von Jens Tochter Ivy schlafen. Und waren so für 3 Tage Teil dieser WG.
Die schon auch so, was die Organisiertheit oder halt eher die Unorganisiertheit angeht, die uns da schon auch so ein bisschen an unsere eigenen WG-Zeiten erinnert hat, würde ich sagen. Also vor allem auch im Vergleich zu den Familienhaushalten, in denen wir sonst hier vor allem über Warm Showers zu Gast waren, hat man da schon irgendwie so einen gewissen WG-Flair auch gehabt, fand ich. Und das, obwohl die Bewohnerinnen halt 2 betagte Frauen waren und nicht 2 jugendliche Studenten, gab es da doch Parallelen.
Ja, und einen Mitbewohner haben wir noch vergessen, Tilly. Das ist ein kleiner Pudelhund oder eine kleine Pudelhunddame, um genauer zu sein. Ja, war schon einer der süßesten Hunde, die wir so getroffen haben. Kommt auch an eine Katze ganz schön nah dran. Wahrscheinlich kommt man nicht näher ran mit Hunden. Insofern kamen wir mit Tilly auch ganz gut klar. Leider haben sie ihr das Kläffen offenbar aber trotzdem nicht abtrainieren können. Das war manchmal ein bisschen nervig, gerade morgens, wenn wir aus dem Bett kamen. Aber war schon in Ordnung. Sue hat sowieso ein Hörgerät manchmal gebraucht, deswegen hat sie es wahrscheinlich nicht geweckt.
Aber ja, ansonsten konnte man den halt auf den Arm nehmen und streicheln, wie man es halt sonst irgendwie mit einer Katze tun würde und wie wir das auch, oder ich zumindest auch von zu Hause gewohnt bin, insofern.
Einmal kamen auch noch Freunde von Sue und Chen zu Besuch und da wurde mal wieder so ein Snack auf den Tisch gestellt, den wir jetzt in Australien schon oft von unseren Hosts serviert bekommen haben, sodass wir mittlerweile einigermaßen überzeugt sind, dass das auch wirklich ein australisches Ding ist. Und zwar gab es da so verschiedene salzige Cracker und außerdem ganz dünne, so knusprig hart gebackene kleine Brotscheiben beziehungsweise sowas wie Oblaten, kann man so fertig kaufen, hier überall im Supermarkt. Und dazu gibt es dann verschiedene Dips, also vor allem so auf Hummus- oder Frischkäsebasis. Und außerdem Weichkäse, zum Beispiel Brie oder Camembert oder Ähnliches, den man sich dann alternativ zu den Dips eben auf die Oblaten und Cracker schmieren kann. Ja, und das gibt es dann entweder wie in diesem Fall als Nachmittagssnack, wenn eben Gäste vorbeikommen, wo man jetzt in Deutschland vielleicht eher Kaffee und Kuchen servieren würde. Oder teilweise auch als eine Art Überbrückung oder Vorspeise, bis das eigentliche Essen eben fertig ist.
Ja, und ansonsten waren wir da bei Sue mal wieder vor allem damit beschäftigt, unser Zeug für die neuseeländischen Biosecurity-Kontrollen vorzubereiten. Also so wie wir es auch schon in Dili für Australien, für unsere Einreise nach Australien machen mussten. Das hatten wir damals ja in Episode 88, glaube ich, ein bisschen genauer beschrieben. Müssen wir jetzt für Neuseeland auch wieder machen. Das heißt, wir mussten das Zelt putzen, haben auch nochmal Imprägnierspray gekauft und das Zelt nochmal imprägniert. Hoffentlich steigert das etwas wieder die Wasserfestigkeit des Zeltes, vor allem des Zeltbodens. Da hat es dann doch häufig etwas durchgedrückt in letzter Zeit, wenn der Boden nass war. ja, sonst Taschenputzen, Fahrradputzen und so weiter. Ich habe dann auch nochmal bei der Gelegenheit meine Vorderradbremsen entlüftet. Die waren nicht mehr so entlüftet, wie sie sein sollten. Speichenspannungen haben wir nochmal gemessen, also kontrolliert und gegebenenfalls nochmal ein bisschen nachgezogen. Waren auch nochmal im Decathlon. Ich habe mal wieder eine neue Luftmatratze gebraucht, also ne, so eine Schlafluftmatratze, weil die ich mir auf Bali gekauft hatte, schon wieder irgendwie geleckt hat. Ich hatte die auch schon mal im Wasserbottich, um zu gucken, ob ich irgendwie das Loch finde, aber das ist irgendwie, nee. Also es ist auch zu klein, es hält auch die halbe Nacht, hat es gehalten immer, dass ich musste eigentlich nur ein, zweimal pro Nacht aufpumpen, aber ja, habe ich mir jetzt mal eine neue gekauft, die hat jetzt auch ein bisschen höheren R-Wert, das heißt, die ist ein bisschen isolierter, also gegen die Kälte, die vom Boden kommt, was das angeht, das ist vielleicht für das Klima, was vor uns liegt, auch etwas hilfreicher.
Ja, ich habe mir noch ein bisschen Kleidung gekauft, zum Beispiel lange Unterhose für die kalten Seiten, die anstehen. Und neue Schuhe. Ah, meine Schuhe, die sind echt gut. Ich habe so Lowa-Schuhe, also so Trekking-Halbschuhe. Mit denen bin ich super zufrieden gewesen immer, aber jetzt mittlerweile, jetzt von innen ist die Sohle schon komplett am Arsch und außen fällt sie auch langsam ab und wasserdicht sind sie schon lange nicht mehr. Also muss ich mich leider Gottes dafür verabschieden. Und da ich eh immer ein Problem mit Schuhen habe, dass die mir gescheit passen und so, habe ich mir halt statt jetzt in irgendeinen Laden zu gehen und teure Markenware zu kaufen, dachte ich mir, probiere ich es mal mit Decathlon-Schuhen aus. Wenn sie dann nicht so gut sind, dann waren sie wenigstens günstig. Und zurückgeben kann ich sie ja in keinem Fall. Deswegen, ob sie passen, merkt man ja leider erst, nachdem man sie mal einige Tage angehabt hat.
Und auch eine neue Zeltunterlage gab es noch von Bunnings, heißt hier der Baumarkt, der australische. Ne? Da haben wir uns so eine Plane einfach gekauft. Ein Tarp heißt das auf Englisch. Und damit unsere Zeltunterlage, die halt auch so ein bisschen auseinandergefallen ist in den letzten Wochen und Monaten und im letzten Jahr immer mehr, um die mal wieder zu ersetzen. Auch hier wieder vor allem, dass eben keine Feuchtigkeit von unten durchdrückt. Wenn wir jetzt hier irgendwie uns hier so darstellen, als würden wir uns jetzt hier für kalte Zeiten eindecken, dann meinen wir damit übrigens nicht unbedingt nur Neuseeland. So kalt wird es da hoffentlich gar nicht. Also schauen wir mal. Aber kälter als jetzt hier in Australien wahrscheinlich schon. Aber wir denken da auch schon noch einen Schritt weiter. Aber mehr möchte ich mal noch nicht verraten hier an der Stelle. Ja, nachdem wir dann also 4 Nächte bei Sue und Jen waren, sind wir einmal 22 Kilometer quer durch die Stadt zu unserem zweiten Warm Showers Host in Sydney gefahren. Dabei sind wir dann auch im Zentrum an ein paar Sehenswürdigkeiten vorbeigekommen. Also Sydney wird ja durch eine sehr große Bucht in einen nördlichen und einen südlichen Teil geteilt. Und diese Bucht, das ist fast so ein bisschen wie so ein Fjord, weit verzweigt und bildet einen natürlichen Hafen, der Jackson Port oder auch einfach Sydney Harbour genannt wird. Der ist allerdings geologisch kein Fjord, dieser Fjord, sondern eigentlich ein sogenannter Ria, denn im Unterschied zum Fjord werden Rias nicht durch Gletscher gebildet, sondern durch einen Fluss. In dem Fall ist es der Parramatta River, der dann ganz am westlichen Ende des Sydney Harbors in eben diesen Harbor mündet und damit dann auch letztmittelbar quasi ins Meer mündet. Und der Hafen, der ist so 19 Kilometer lang. Also gemessen von der Mündung des Parramatta Rivers in den Hafen ganz im Westen bis dann raus in Osten bis zum offenen Meer. 19 Kilometer.
Ja, und in etwa der Mitte dieser 19 Kilometer wird der Sydney Harbour von Nord nach Süd von der berühmten Harbour Bridge überspannt. Die ist eine Stahlfachwerkkonstruktion, also ähnlich wie der Eiffelturm, und wurde 1932 eröffnet. Und ist mit einer Spannweite von 500 Metern heute die neuntgrößte Bogenbrücke der Welt. Aber vor allem ist sie außergewöhnlich breit, nämlich 50 Meter breit. Und damit ist sie wohl laut Guinness World Records die weltweit breiteste aller Brücken mit großer Spannweite, was auch immer das jetzt bedeuten mag. Jedenfalls ist sie so breit, weil sich eben darauf 8 Fahrspuren befinden für Autos, 2 Eisenbahngleise, ein Fußweg und zu unserer persönlichen Freude gibt es auch noch einen Radweg. Ja, und da eben unser erster Warm Showers Host zu nördlich des Hafens gewohnt hat und der zweite Warm Showers Host und auch der Flughafen im Süden liegen, mussten wir da auch die Seite wechseln und haben dafür natürlich die Harbour Bridge benutzt.
Es ist ja auch im Prinzip bis heute mehr oder weniger die einzige Brücke über den Harbour, also abgesehen vielleicht noch von anderen Brücken, die noch deutlich weiter flussaufwärts liegen, aber also flussabwärts kommt nichts mehr, da kommt dann nur noch irgendwann das offene Meer und auch so in der Umgebung der Harbour Bridge gibt es jetzt keine neueren Brücken, die da auch noch drüber führen würden und insofern hat die immer noch bis heute eine große Bedeutung für den Stadtverkehr hier. Es gibt, glaube ich, noch einen Tunnel irgendwo unterm Harbour durch, aber dennoch hat die Brücke immer noch eine wahnsinnige Bedeutung für den Stadtverkehr hier und sie dominiert halt auch mit ihrer schieren Größe und Höhe und Mächtigkeit eindeutig das Stadtbild im Zentrum von Sydney. Hoch oben am höchsten Punkt des stählernen Brückenbogens wehen dann die australische Flagge und die Aborigine-Fahne, die ist so oben schwarzen Balken, unten roten Balken und eine gelbe Sonne, sage ich mal, also einen gelben Kreis in der Mitte. Da wehen die im häufig sehr heftigen Wind da oben jedenfalls. Es ist in der Regel heftiger Wind, glaube ich. Also jedenfalls, als wir auch über die Brücke drüber gefahren sind, war auch beim Radweg auf der Brücke ziemlich heftiger Seitenwind. War auch ganz interessant, da drüber zu fahren. Leider ist es aktuell so, dass der Radweg über die Brücke, also auf der Brücke, der Radweg, der auf der Brücke verläuft, nur über eine Treppe zu erreichen ist. Die haben zwar auf der Treppe eine Rampe, sodass man da das Fahrrad steil hochschieben kann, aber es ist jetzt trotzdem nicht so wahnsinnig super, da mit dem Fahrrad zum Radweg zu kommen. Allerdings ist eine Rampe, die etwas gemächlicher ansteigt und zum Radweg auf der Brücke führt, gerade im Bau. Da haben wir die Baustelle gesehen. Das heißt, in Kürze, ich hoffe schon bald, müssen Radfahrer nicht mehr absteigen und steil die Treppe hochschieben, sondern können dann ganz gemütlich auch auf die Brücke hochfahren. Am südlichen Ufer liegt dann direkt neben der Harbour Bridge auf so einer kleinen Landzunge das berühmte Sydney Opera House. Da hatte man so ab den 1940er Jahren die Idee, dass man doch vielleicht auch für Sydney ein repräsentatives Opernhaus bauen sollte. Und man hatte dann als Bauort auch schnell die Halbinsel hier ins Auge gefasst, wo das Opera House heute steht. Da war davor so eine Straßenbahn-Reparaturwerkstatt gewesen. Aber Straßenbahnen, die wurden damals halt wie in so vielen Städten gerade zurückgebaut zugunsten des Straßenverkehrs, des Autoverkehrs. Und dann wurde der Platz da nicht mehr gebraucht und dann konnte man den eben für das Opera House verwenden. Man hat dann eine internationale Ausschreibung veranstaltet. Es wurden 233 Entwürfe eingereicht und letztlich wurde der Entwurf des dänischen Architekten Jörg Utzon zum Sieger erklärt. Offenbar war die Jury so begeistert von seinem Entwurf, dass sie darüber hinwegsahen, dass er eigentlich gegen die Ausschreibungsregeln verstoßen hatte, weil er nur ein paar grobe Skizzen eingereicht hatte, statt eines ausgearbeiteten Plans. Man hat dann 1959 mit den Bauarbeiten begonnen. Diese absurde Dachkonstruktion, die war aber relativ schwierig umzusetzen, wie sich dann herausstellte. Also die Entwürfe, die mussten immer wieder überarbeitet werden und da musste man die Statik mit Lochkartencomputern wochenlang neu berechnen. Und ja, so lief es halt, wie es häufig lief. Bei solchen Projekten aus den geplanten 4 Jahren Bauzeit wurden letztlich 14 Jahre und die ursprünglich eingepreisten Kosten, die wurden um das 15-fache überzogen. Und aus diesen Gründen zerstritten sich dann auch irgendwann der dänische Architekt Utzon und die australischen Politiker. 1966 verließ Utzon ob dieses Streits die Baustelle und kehrte zurück nach Dänemark und hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass er wahrscheinlich in Kürze schon wieder zurückgebeten werden würde, aber ja, das passierte nicht, sondern man hat ihn dann einfach durch junge australische Architekten ersetzt und er hat wohl, also dieser dänische Architekt hat nie wieder einen Fuß auf den australischen Kontinent gesetzt in seinem Leben. Und ja, nach diesem Wechsel hat man dann insbesondere für die Innenräume große Kompromisse gemacht. Also nicht nur Utzon war der Meinung, dass dadurch irgendwie alles ruiniert würde. Viele Dinge im Innern sind eher kostengünstig ausgeführt worden und deswegen gilt auch die Akustik im Opernhaus als nicht so gut, wie es für ein solches Bauwerk eigentlich angemessen wäre. Aber trotzdem ist es natürlich heute das Wahrzeichen Sydneys und eines der wichtigsten Wahrzeichen für ganz Australien. In den 5 Theatersälen finden jährlich 2500 Veranstaltungen statt. Das sind also fast 7 pro Tag. Und ja, wir konnten dann aus der Ferne von den gegenüberliegenden Ufern, quasi von den benachbarten Landzungen aus, die da auch vom Südufer sich in den Harbour hineinstreckten, konnten wir da ganz hübsche Fotos machen, denke ich mal. Und wir konnten auch mit dem Fahrrad direkt vor dem Opernhaus an der Uferpromenade lang radeln und uns das Opernhaus aus dem Sattel heraus, aus der Nähe anschauen. Und ja, ich meine, die Architektur des Daches, die ist natürlich schon irgendwie einzigartig, aber ansonsten fand ich die Harbour Bridge einfach wegen ihrer monumentalen Größe fast beeindruckender als das Opera House. Also eigentlich eher andersrum, als ich es jetzt erwartet hätte. Vor allem, wenn man sich dieses Opera House halt mal ein bisschen aus der Nähe anschaut, auch das, was unter dem Dach so ist an Gebäude, ist es halt schon ziemlich plump, fast schon brutalistisch. Das Dach reißt sicherlich einiges raus, aber es ist jetzt nicht so filigran, elegant, wie vielleicht irgendwelche anderen Bauwerke wären. Und wie es aus der Ferne vor allem aussieht, wenn man sich dieses Dach anschaut.
Ja, von der Oper aus kann man dann noch durch den Botanischen Garten, also wenn man durchspaziert, weil man nicht mit dem Fahrrad fahren durfte, entsprechend haben wir halt geschoben. Und zum Mittagessen hatten wir uns mit Moni und Chris von Bike to Dive für ein Picknick im Park verabredet. Also die beiden wohnten zuletzt in Halle an der Saale. Bike to Dive heißen die, das heißt, die beiden sind nicht nur Radler, sondern auch Taucher und fahren mit dem Fahrrad eben von einem Tauchspot zum nächsten. Haben auch ihre Tauchausrüstung dabei übrigens, bis auf die Sauerstoffflaschen. Das wäre wohl ein bisschen over the top. Die leihen sie sich dann immer vor Ort aus. Und die waren vor Australien auch in Indonesien unterwegs, wo man ja vielerorts auch ganz gut tauchen kann, sind dann von Bali nach Brisbane geflogen und waren seither immer so ein paar Tage hinter uns unterwegs. Und jetzt in Sydney haben sie uns endlich eingeholt und deswegen konnten wir uns treffen. Ja, für die beiden wird es von Sydney noch weiter nach Melbourne gehen und dann zurück nach Thailand. Abends haben wir uns dann von den beiden wieder verabschiedet und jeder ist dann zu seinem jeweiligen Warm Showers Host gefahren. Und bei uns war das Steven. Der ist 70 Jahre alt, wohnt alleine in einem kleinen, aber sehr schicken Häuschen in einem kleinen Wohngebiet in Newtown, circa 7 Kilometer vom Flughafen entfernt, und hat uns da dankenswerterweise sein Gästezimmer zur Verfügung gestellt. Ja, da sind wir jetzt gerade, verbringen hier insgesamt 3 Nächte. Steven selber ist irgendwie kaum zu Hause gewesen bisher. Also 70 Jahre alt, aber auch wieder quietschfidel oder zumindest quietschfit, könnte man sagen. Und ist die ganze Zeit am irgendwo mit dem Rad unterwegs oder schwimmen war gestern noch. Jetzt ist er gerade Tischtennis spielen hier am Sonntag. Und ja, also hoffen wir, dass wir auch noch so fit sind in dem Alter auf jeden Fall. Hat uns aber trotzdem gebeten, mit rauszukommen, als er auf eine Leiter geklettert war, nur zur Sicherheit, dass, falls er runterfällt, jemand Notruf rufen kann. Ja, und hier in seinem Haus haben wir ein perfektes Plätzchen, um noch die letzten Vorbereitungen zu machen. Zum Beispiel mussten wir noch Fahrradkartons organisieren. Wir waren ja schon beim Decathlon letztens die Tage, haben gefragt, ob sie was haben. Und heute warst du so nett und hast 2 große Kartons vom Decathlon dann hierher transportiert.
Mit dem Fahrrad, also mit der gleichen Technik, wie wir es schon in Episode 88 für Dili erzählt haben, hat sich wieder bewährt. Das heißt, wir haben sie so als Rucksack hinten auf den Rücken quasi draufgeschnallt mit 2 Gurten.
Ja, da müssen wir die nur noch auch noch zum Flughafen bekommen, sobald es soweit ist. Leider sind die Kartons ein bisschen arg groß, gerade für mein Fahrrad. Gegebenenfalls schneiden wir die von Ort dann noch zu oder wir lassen es einfach so, wenn es durchgeht und die keine Probleme damit haben, das anzunehmen. Mal schauen. Ansonsten haben wir morgen vielleicht noch vor, ein Museum abzuklappern, quasi das Naturkundemuseum an der Uni von Sydney irgendwie. Da sollen ein paar, weiß ich nicht, getrocknete Insekten von Darwin damals sein und ein paar Mumien oder sowas. Mal schauen, ob das interessant wird. Und sonst sind wir eigentlich ganz gut in der Zeit und haben jetzt nicht zu viel Stress noch hier.
Wir haben ja immer vom ÖPNV so geschwärmt. In Darwin kostenlos, in Brisbane 50 australische Cent, also 25 bis 30 Euro Cent pro Fahrt. Vielleicht jetzt noch kurz hier auch ein Wörtchen dazu. Wie ist das jetzt hier in Sydney?
Ja, Sydney an sich ist ein bisschen teurer. Also die einzelnen Fahrten kosten vielleicht vergleichbar so wie in Deutschland, würde ich sagen. Je nach Strecke halt so, weiß ich nicht, Kurzstrecken 2 Euro, wenn du länger fährst, halt ein bisschen mehr. Je nachdem auch, ob du Fähre fährst, ob du Zug fährst, ob du Bus fährst, pipapo. Aber es gibt Deckelungen, dass man pro Tag nicht mehr als einen bestimmten Betrag zahlt. Und das ist unter der Woche schon auch nicht so günstig. Aber am Wochenende zum Beispiel und Freitag, Freitag zählt auch zum Wochenende, da zahlt man dann maximal 6 Euro pro Tag, egal mit wie viel, wie lange und mit was man fährt. Also kann 5-mal Fähre fahren, 10-mal Bus und so weiter und zahlt trotzdem nur 6 Euro für den ganzen Tag. Und ja, genau wie auch in Brisbane kann man hier auch ganz einfach kontaktlos mit der Kreditkarte bezahlen, war also mal wieder super easy für uns. Sollte nur nicht vergessen, wieder auszuchecken am Ende, also nochmal die Karte dran zu halten. Und damit kann man dann eben alles benutzen. Ich habe schon gesagt, es gibt auch Fähren quer durch den Hafen, die man damit eben auch nehmen kann. Und das haben wir tatsächlich uns auch erlaubt. Schon als wir noch bei Sue gewohnt haben, sind wir nämlich schon einmal in die Stadt gefahren und ein bisschen mit der Fähre rumgefahren. Zum Beispiel die Fähre von neben der Harbour Bridge nach Manly und wieder zurück. Ist ganz schön, da dann durch den Hafen eben rumzutuckern und ja, so ein bisschen die einzelnen Fjordlanzungen oder Ria-Lanzungen, müsste man sie bezeichnen, da anzuschauen und so weiter. Schöne Bootsfahrt.
Ja, gut. 85 Tage, also fast 3 Monate, haben wir jetzt in Australien verbracht. Das sind über 3.800 Kilometer Fahrrad gefahren. Das ist die drittlängste Strecke in einem Land nach China und der Türkei. Und vielleicht können wir ein bisschen kleines Fazit ziehen über die 5 Podcast-Episoden, die wir hier gemacht haben über Australien. Also ich würde sagen, Australien wird uns wahrscheinlich nicht unbedingt als großes Highlight der Tour in Erinnerung bleiben. Dafür war es landschaftlich einfach nicht spektakulär genug, also vor allem jetzt irgendwie im Vergleich zu Zentralasien, Mongolei, Kaukasus in Georgien und so. Ich meine, es gibt wahrscheinlich schon auch in Australien sicherlich viele spektakuläre Canyons und so weiter, aber das Ding ist halt, dass Australien so groß ist, dass diese spektakulären Orte so weit verstreut liegen und teilweise halt auch am Ende von 100 Kilometer Sackgasse oder so, dass da das Fahrrad halt einfach irgendwie nicht das tauglichste Verkehrsmittel war, wenn man vor allem dafür nach Australien kommt. Und ja, also die Distanzen sind echt einfach riesig. Von einer Stadt, von einer signifikanten Größe, sage ich jetzt mal, zur nächsten, da ist es halt in Deutschland so ein Tag mit dem Fahrrad, in Saudi-Arabien eine Woche und in Australien einen Monat. Auch kulturell ist Australien natürlich jetzt nicht so spannend wie Israel zum Beispiel oder Palästina, Usbekistan, Saudi-Arabien oder vielleicht auch China. Aber trotzdem sind wir natürlich unendlich dankbar, dass es im direkten Anschluss an Südostasien, also am anderen Ende der Welt, aber doch direkt geografisch hinter Südostasien, diese Insel namens Australien hier gibt, die so ganz anders ist als Südostasien, wo wir uns die 9 Monate zuvor rumgeschlagen hatten. Und wir hatten ja mehrfach gesagt, dass während unserer Zeit in Südostasien, Australien immer mehr zu so einem Sehnsuchtsort für uns wurde. Und diese Sehnsüchte, die haben sich ja auch wirklich absolut erfüllt. Also in vielerlei Hinsicht ist es einfach in Australien einfach super angenehm zum Fahrradfahren. Wir berichteten, sag ich mal, ne? Das haben wir immer wieder so auch erzählt in den Podcast-Episoden. Und vor allem dieser geringe Verkehr auf den endlosen Straßen durch die menschenleere, oft mehr oder weniger bewaldete Landschaft im Outback von Queensland, es war natürlich schon was Besonderes. Und insofern war Australien für uns definitiv genau das, was wir gebraucht haben nach Südostasien, auch um wieder die richtige Freude am Fahrradfahren und am Radreisen zurückzugewinnen und uns ein bisschen mental vom südostasiatischen Trubel zu erholen.
Und in einer Kategorie war Australien dann aber doch ein Highlight, und zwar in Bezug auf die Fauna. Also das Wildlife in Australien ist wahrscheinlich schon ja so cool wie in sonst keinem Land der Tour. Man muss ja generell sagen, dass das Wildlife auf unserer Tour ja nur eine ziemlich untergeordnete Rolle gespielt hat, bis wir Laos erreicht haben zumindest. Also in Saudi-Arabien gab es mal Kamele, okay, und in der Mongolei gab es Murmeltiere und ein paar Adler. Aber sonst war jetzt echt wenig Spezielles dabei, die ganze Strecke. Vor allem eben wenig, was man jetzt halt auch aus Mitteleuropa nicht gewohnt gewesen wäre. Und ja, bei unserem Zeltplatz im Urwald in Laos, da ging es dann so langsam los. Zum Beispiel mit den Flugdrachen dort oder irgendwelchen gruseligen Spinnen von mir aus auch. Und dann hatten wir natürlich ein paar coole Tiere im Khao Yai Nationalpark in Thailand gesehen. Zum Beispiel Doppelhornvögel und ein schwarzes Riesenhörnchen oder auch Gibbons. Aber Australien ist da halt einfach nochmal auf einem ganz anderen Level. Also auch, weil man hier nicht in die Nationalparks gehen muss, um für uns Europäer völlig außergewöhnliche Tiere zu sehen oder überhaupt mal Tiere, Wildlebende zu sehen, größere als jetzt irgendeine Ameise. Natürlich sind das allermeiste davon jetzt erstmal die Kängurus, die man im Outback alle Nase lang sieht oder auch außerhalb des Outbacks hier in der Küste jetzt.
Aber schon nicht mehr so viel. Also ich würde sagen, wir haben 90% unserer Kängurus vor Brisbane gesehen.
Aber auch nur, weil sie halt mitten in der Stadt nicht sind und hier halt einfach viel Stadt ist. Aber abgesehen davon gibt es halt auch vor allem so viele bunte exotische Vögel, die überall rumfliegen, die wir dafür vorher noch nie gesehen haben, zumindest nicht in echt. Also diverse Kakadus, haben wir ja schon berichtet, der lachende Hans, der Helmkasuar, das Australbuschhuhn, die grünbunten Loris und die rot-schwarz-violetten Pinanzittiche, dann noch die Emus, nicht zu vergessen. Und ja, ihr habt vielleicht auch ein bisschen gemerkt, dass das Thema Tiere jetzt seit Südostasien, aber vor allem auch in Australien, viel mehr Raum in unserem Podcast eingenommen hat als früher. Nicht, weil sich unser Interesse oder so geändert hätte oder vorher nicht zoologisch, wir vorher nicht so zoologisch interessiert gewesen wären, sondern weil es hier halt einfach viel mehr zu entdecken und zu erzählen gibt.
Ja, und das ist doch auch irgendwie eine tolle Botschaft, die wir hier verkünden können, dass auch wenn jetzt die landschaftlichen Highlights vielleicht eher im Kaukasus oder in Zentralasien liegen, dass man da nicht unbedingt dann das Fahrrad an den Nagel hängen sollte, sondern dass es sich für das Wildlife trotzdem lohnt, weiter bis ans Ende der Welt zu pedalieren. Und das Ende der Welt, das ist für durchaus einige Radreisende auch mit Australien dann durchaus abschließend erreicht. Also ich weiß nicht, es gibt ja einige, die haben sich irgendwie zum Ziel gesetzt, bis in die Mongolei zu fahren oder bis Japan oder bis nach Singapur. Und von denen das noch nicht reicht, fahren eben durchaus einige bis Australien als großes Ziel. Aber eigentlich gibt es da ja schon auch noch was, was noch hinter Australien liegt. Und deswegen ist für uns hier in Australien noch nicht Schluss. Wir haben es ja schon hin und wieder beiläufig erwähnt. Jetzt, wo wir schon mal so weit gekommen sind, da wollen wir den letzten Schritt schon auch noch gehen und das wirkliche Ende der Welt erreichen. Also das Land, das so weit von unserer Heimat entfernt liegt wie kein anderes Land auf dieser Welt. Und so setzen wir eben übermorgen, am 2. Dezember 2025, über nach Neuseeland.
Ja, und werden euch selbstverständlich dann in der nächsten Episode dabei mitnehmen, wie wir dorthin kommen und was uns da für Highlights zu erwarten haben, hoffentlich. Wir sind selbst auch schon ganz schön gespannt, wie das dann da wird, denn quasi jeder Australier, den wir hier getroffen haben, war schon mal dort und hat davon geschwärmt. Also ja, haben wir entsprechend hohe Erwartungen. Wir hoffen nur, dass die ganzen Campingplätze in Neuseeland nicht von den ganzen urlaubmachenden Australiern belegt sind über die Weihnachtszeit.
Bevor wir jetzt die Episode abschließen, ich habe noch eine kleine Anmerkung, und zwar, falls ihr euch erinnert, wir hatten damals in Tiflis, ich habe jetzt die Episodennummer gar nicht rausgesucht, aber werdet ihr schon finden, wir haben damals in Tiflis mal ein FAQ-Teil produziert, also in unserer Winterpause in Georgien in Tiflis, wo wir darüber erzählt haben, dass wir eine Umfrage in der Cycling East WhatsApp-Gruppe gemacht haben, also unter allen Radreisenden, die gerade so in Eurasien quasi Long Distance unterwegs sind. Und da haben wir eben eine Umfrage gemacht und haben dann die Ergebnisse auf unserer Website dargestellt und haben die da ein bisschen besprochen auch in der Episode. Ich war da ja auch mal Admin in der Gruppe, und jetzt, 2 Jahre später, hat ein Kollege, sage ich mal, also ein neuer Admin, Felix Puff, hat auch eine Umfrage da gestartet und einen Haufen Diagramme im Rahmen der Auswertung erstellt, wie Radreisende so unterwegs sind, wie viel Geld sie ausgeben, alles Mögliche. Dutzende von Diagramme hat er erstellt und er hat keine Website. Deswegen haben wir uns darauf verständigt, dass ich seine Arbeit quasi auf unserer Website wieder veröffentlicht werde, dass wir quasi den Webspace zur Verfügung stellen dafür. Und wenn euch da die Ergebnisse interessieren, wir werden die jetzt hier nicht nochmal im FAQ-Teil besprechen in dem Podcast, aber ihr könnt es euch gerne anschauen. Wir werden den Link zu diesen Ergebnissen in die Shownotes von dieser Episode packen. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Wir sind am Ende von Australien angekommen und wir werden uns das nächste Mal in Episode 93 dann aus einem neuen Land melden, aus Neuseeland, wie ihr schon erfahren habt. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.